Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Nee.
Doch, in Brandenburg in der Sauna.
Es ist eingeschnappt.
Jetzt sag doch.
Nein, es ist eingeschnappt.
Jetzt also ihr geht gerne in die Sauna in Leipzig, sage ich, in Berlin.
Das wäre mir ein bisschen zu weit.
Für alle, die
aber
jetzt
auch schön.
Wartet, für
wo
alle.
Was denn? Wo denn?
Sauna.
Na, aber wo in Leipzig? Wenn ich jetzt
Sauna gehe. Am Kospudner See und Sauna am Baggersee zum Beispiel. Echt? Und dann gibt es auch eine Sauna am See in Grünau. Das
da
ist
war
der.
War ich na. Schon mal. Kospudner See. Das ist hinter Konnewitz, so ein kleines
genau.
Vorortchen.
Ja, genau.
Wo du dann noch, ja, da war ich.
Mit wem?
Mit Franzi und da war ein Saunameister, der hat den härtesten Aufguss gemacht.
War das der tätowierte Saunameister?
Der war
so ein junger Typ, wann
junger
warst du
Typ,
da?
Tätowiert. Vor 2 Jahren waren wir da mal im
Urlaub. Ach so, da war der glaube ich noch nicht, aber jetzt ist da immer ein Saunatyp. Der ist auch tätowiert, so ein bisschen hippie-mäßig und der hat Bach- und Jazz-Aufguss-Sauna gemacht. Oh. Und das war richtig gut. Da haben die Leute schon gekrummelt in den hinteren Reihen, aber das zieht er dann durch. Und ich meine, so ein Stück von Bach, so ein Orgelstück und ein Aufguss, spitzenmäßig.
Ja.
Also das würde ich mir
willkommen
immer
zum Sauna-Podcast, Augen zu und durch, die besten Saunas Deutschlands.
Dann muss ich jetzt nochmal einhaken.
Da muss ich sagen, in Köln gibt es auch ein Sauna-Hotel. Da okay. War ich schon mal vor 2 Jahren.
Was ist denn ein Sauna-Hotel?
Nee, nicht so, wie du denken könntest. Da hast du ein Zimmer und dann gehst du raus in den Flur und fährst mit dem Fahrstuhl in die Sauna runter.
Schön. Ja, aber ich lande nicht in der Sauna.
Nein.
Ja. Also es ist einfach ein Hotel und es gibt einen Übergang zur Saunalandschaft.
Spitzenmäßig.
Ich war ja bei einer Showsauna und ich wusste das nicht, dass es gibt. Und da habe ich einen Aufguss zu Evanescence gemacht und die Saunameisterin war erst eine schwarze Hexe und verwandelte sich unter Evanescence in voller Lautstärke und Lichtshow in eine weiße Hexe. Während des 15-minütigen Saunaaufgangs. Und alle saßen auf tribünenartigen Sand und haben geklatscht und mitgejohlt.
Was wo denn? Sag wo jetzt. Sag damit wir das verlinken
in der
können.
Nähe, in der Nähe hier an so einem See auch.
Reichst du es
nochmal nach? In Brandenburg. Da war ich geschockt, weil ich dachte, Sauna ist Ruhe. Schweigen. Aber ich finde, Bach oder Jazz wäre ein guter Mittelweg.
Also, meistens werden auch so Aufgüsse gemacht mit Techno-Beats. Oder
ja,
irgendwie
genau.
So Rockballaden und das finde ich ganz schlimm.
Ja, das geht ja überhaupt nicht. Das meine ich ja.
Aber
das
Rockballaden finde ich gut.
Nein, oh, das war so ganz fies. Aber es gibt
zu Roxette machen die dann Sonne auf.
Oh, aber ich habe, da gibt es eine Weltmeisterschaft. Das ist eine Showsauna, also da die Performance ist, da gibt, kann man eine
aber dich könnte ich mir vorstellen im Babali. Mit dem kleinen Tüchlein. Schönen guten Tag, ich bin Sebastian, ich begleite heute euren Saunaaufguss. So.
Ja, aber das würde ich doch ein bisschen nüchterner sagen, oder?
Das stimmt.
Ja.
Wollen wir kurz die Überleitung versuchen hinzukriegen?
Mach schon.
Ist ja nur ganz kurz. Okay, vor uns sitzt jetzt schon bereits seit, 7 Minuten, unser nächster Gast. Willkommen, Künstler und Tätowierer Sepp Gögel. Hi.
Hallo. Grüßt euch.
Grüß dich.
Findest du es gut, wenn ich sage Künstler und Tätowierer Sepp Gögel?
Ja.
Habe ich mir so überlegt.
Du kannst du auch andersrum stellen, die Wörter, aber oder es ist völlig egal.
Und prozentual, wo würdest du denn die im Moment ansiedeln? Die beiden Personen?
Also im Moment den Künstler und den Tätowierer irgendwo in der Mitte oder vielleicht außerhalb von beiden Sachen. Also ich bin da jetzt, ich bin jetzt in Urlaubsmodus. Ich bin jetzt gar nicht so auf Kampf.
Die kämpfen
Stimmung.
Nicht miteinander.
Die kämpfen gerade
nicht
wirklich.
Zusammen.
Ja, die sind unruhig zusammen.
Mhm. Aber sind die eine Person oder sind sie sogar
die sind,
abgespalten
die
voneinander?
Die sind mehrere Personen in einer Person
ja.
Anscheinend.
Gut. Für alle, die ja jetzt wissen, dass wir jetzt immer einen neuen Start haben, für die erzählt Sepp jetzt erstmal, was er tätowiert. Weil damit fangen wir jetzt immer an.
Ach so.
Also wie du deinen Stil beschreiben würdest?
Also ich würde meinen Stil so beschreiben, dass der sowas wie ein neo-expressionistischer Bonbonladen ist. Sowas. Also ich stelle mir immer vor, schrille, zuckersüße Bonbons herzustellen, die aber irgendwie dann auch unangenehm sind. im Verlauf des Geschmacks.
Die nicht so
oder
gut
so.
Schmecken, wie diese sie Harry aussehen.
Das, dass sie vielleicht so süß sind, dass man sie ausspuckt, weil sie zu süß sind. Ach, oder zu süß. Sauer oder wie auch immer.
Ah ja, okay. Unbequem.
Also, sag mir mal, schön, aber hässlich. Vielleicht. Hm. Das würde hinhauen. Sauber, aber schmutzig.
Ja, ja, so. Okay. Die Gleichzeitigkeit.
Ja, ja, das ist vielleicht ganz gut.
Ja.
Ja. Das hat was Universelles. Das ist dann nicht so abgerichtet auf ein Momentum, dass es entweder so stilistisch ist oder so. Also das Experiment ist mir auch wichtig. Also ich mache auch verschiedene Experimente mit irgendwie Nadelstärken oder tätowierfrei oder also größenmäßig oder deformiere Formen, die vorher gezeichnet sind. Also so, dass es auch wie ein Experiment ist. Weil damit ist es für mich auch immer neu und man muss sich ja immer bei Laune halten. So nach einer langen Zeit zu tätowieren, ist das irgendwie immer nochmal angebracht, dass man da neu rangeht.
Für alle, die denken, sie können das einfach so kopieren, für die erzählst du jetzt kurz dein Setup. Weil dann haben wir diese ganz wichtigen Faktoren geklärt.
Mein Setup. Was meine damit Setup?
Maschinennadelgruppen.
Oh Gott.
Aber nur, wenn du es veröffentlichen willst.
Ach so.
Oder also wenn es relevant ist.
Meine Lieblingsmaschine ist eine Setziferi. Das ist so eine Weinerdog. Die hat so einen schönen Schrumpflack, so einen Werkzeugschrumpflack. Und da habe ich so ein Pärchen, die habe ich schon 1000 Jahre in Betrieb und die hält immer noch. Da ist mir mal eine Schraube abgebrochen, die habe ich dann nachschweißen lassen und habe die angebracht. Auch vor 1000 Jahren. Und so lange hält es schon. Also eine super Maschine.
Ja.
Und die gehorcht mir, diese Maschine, und ich gehorche auch dieser Maschine. Und also das ist perfekt, ja. Dann habe ich noch so einen Chet Köplinger Liner und solche Hatchback-Tattoo-Maschinen. Also ganz traditionell, wie man sagt, so oldschool-mäßige Spulenmaschinen.
Mhm. Voll schön. Und Stahlgriffstück? Plastikgriffstück?
Ja, Stahl wäre nicht schlecht, aber ich bin so faul. Das ja. Da, ich habe mir das alles mal besorgt, das liegt auch bei mir rum, aber ich irgendwie, das ist mir zu aufwendig auch.
Finde ich auch.
Ich weiß, das mit dem Müll und Tätowieren, das ist auch so eine Sache. Ist halt auch immer viel Müll. Man kann sich ja mal reduzieren, irgendwie ein bisschen noch weniger zu verbrauchen. Und ansonsten nehme ich so Plastikgriffstücke, 30 mm oder dünner. Mir ist es egal. Ich habe sehr früh mit ganz dünnen Griffstücken mir selber beigebracht, wie es geht. Also das stört mich jetzt nicht, was da, also mit allem kann ich da tätowieren.
Nadelgruppen? Bevorzugt, aber du hast ja schon gesagt, also, du hast eine Bandbreite.
Früher habe ich offene 14 genommen, dann habe ich so 9er genommen und ich bin jetzt eher dünner geworden, obwohl ich dicker geworden bin. weil doch über die Jahre diese Linien auch so aufgehen, dass es irgendwie so ein Flatschen wird und irgendwie man schützt dann alle damit, indem man dann dünner rangeht. Und dann sieht es auch trotzdem gut aus, ja. Das, und dann auch mit den Schattierungen, ich meine, das eine bedingt das andere und man schattiert dann anders, geht da anders in die Flächen rein. Aber eigentlich 7er Nadel offen manchmal und 9er für, sagen wir mal, Handgröße. Oder halt Rücken 18er oder so.
Ah ja,
also 18er Liner, den macht man aber auch auf. Da und hat man so eine 2-3 mm Linienstärke.
Und achso, du bist Freund von Feuerzeug ranhalten?
Ja, ja, aufmachen. Auf jeden Fall. Das funktioniert immer noch.
Finde ich auch.
Machst du das?
Na, jetzt gibt es ja viel auch schon Hersteller, die die Lötstelle nach hinten nehmen. Oder aber so kannst du natürlich, wie lange hältst du das Feuerzeug ran? Also kannst du ja mitwirken.
Du musst es abpassen, dass du spürst, dass die Nadeln so einen leichten Schlenker nach außen machen. Mhm. Aber nicht aber zu leicht. Sehr, dann hast du einen Besen.
Mhm. Und wenn man das Feuerzeug wegnimmt, ist es sofort wieder fest?
Ja, da passiert nicht viel. Du musst die Hitze muss das Metall dehnen. Also es muss eine Bewegung da rein, wie so ein Falterschlag. So.
Also es ist schwer zu erklären. Ja. Also man weiß es schon, wie es geht, wenn man es weiß. Schwer zu erklären hier. Ne?
Zeig mir das mal irgendwann.
Ja, mache ich.
Zeigst du mir. Du hast vor 18 Jahren angefangen zu tätowieren.
Mhm.
Wir müssen jetzt so zurückspringen.
Ja, okay.
Es obliegt dir so ein bisschen, wo wir anfangen und wie lange du das dehnen möchtest und wie kleinteilig du es erzählen möchtest. Deswegen. Okay. Aber ich würde mal sagen, du beginnst zumindest mit dem Punkt, an dem du das erste Mal von einer Tätowierung angesprochen
aber
hast.
Aber kann auch so, mit der Geburt. Du
ja noch viel hattest. Weiter zurückgehen. Das ist okay. Ich mein, also,
wir wollen leider, ja diesen einen Moment.
Leider habe ich die Erlaubnis meiner Mutter nicht mehr, die dann nach einem halben Jahr bitteln und betteln mit 16 darf ich mich tätowieren lassen. Mir das dann in einer schwachen Minute konnte ich ihr das abbringen, dass sie es schriftlich gemacht hat mit ihrem Namen.
Das ist ein Dokument.
Und dann, das ist im Grunde genommen die Urkunde zum Tätowierer eigentlich. Ihn? Also die Vorprüfung sozusagen. Und damit bin ich dann zum Tätowierer und habe mich tätowieren lassen.
Mit 16? Mit in der 16. DDR?
Nee.
Ach, mit 16 im Westen?
Im Westen.
Wie bist du denn in den Westen gekommen?
Nee, wann war das?
Über einen Zaun.
Nee, aber wir können es gerne so lassen, die Geschichte, wenn du möchtest.
Und es war im Westen, es war nicht im Osten, weil so alt bin ich ja.
Oh, in welchem Jahr sind wir?
Wir sind jetzt im Jahr, oh Gott, 94.
Na, du weißt, wann er geboren ist.
Ja, aber das kann ich ja nicht rechnen, deswegen brauche ich jetzt 94, jetzt habe ich ein Bild.
Sowas. 94 habe ich mich tätowieren lassen. Mit einem Tribal, was ich 2 Wochen lang designt habe.
Was du selber designt
hast. Was ich selber designt habe. Oh. Und das habe ich immer noch und das wird nicht überstochen.
Wo ist das? An welcher Körperstelle?
Oberarm, logisch.
Na logisch. Oder war
da, wo Billy Idol seine Hexe tätowiert hat.
War das damals auch schon der...
Das war so ein bisschen...
Der Grund?
Auch ein bisschen, ja. Also wir hatten die Bravo natürlich auch für uns entdeckt als 12-, 13-Jährige. Und da bin ich tatsächlich, ist mir noch ein Bild im Kopf, diese Axl Rose-Tattoos,
ganz großes.
Das Kreuz mit den Musikern als Totenköpfe.
Sehr prägend.
Das ist absolut einprägsam. Wahrscheinlich auch für unsere Generation ist das auch unbewusst vielleicht so ein Stempel, den man quasi als Eingang zum traditionellen Tätowieren oder so erfahren hat. Und also auch dann diese von Black Sabbath, Ozzy Osbourne, dieser blaue Löwenkopf, so ein japanisches Ding auf der Brust. Das waren alles so Aufkleber in der Bravo. Mhm. Und ich glaube, das waren die ersten Bonbons, die man da so gesammelt hatte.
Mhm. Total prägend, finde ich auch. Gerade, dass es dir auf die Haut machen kannst. Aber was schon fast wieder zu schade ist,
man weiß ja. Das waren Abziehbilder.
Also sowas.
Da sind wir wieder. Diese King Dracula Abziehbilder, genau.
King Dracula haben wir noch gar nicht erwähnt.
Nee, genau. Es gibt nämlich, man findet Sepp Gögel bei Instagram.
Aber vielleicht
mit seinem Kunst. Nein.
Dürfen wir die nicht verbinden wegen der Identität?
Man ja. Es ist ja quasi ein Brei. Es ist ja eine Suppe.
Ach so, du willst keinen.
Ein Bonbon-Account ist auch ist Sepp Gögel, da ist Kunst. Dann gibt es King Dracula, da ist Tattoo. Und dann gibt es Fantastic Realism, da ist Fotografie.
Das ist Fotografie, ja. Aber das sind alles so künstlerische Launen, denen ich nachgehe, weil. Das muss ich machen und deswegen mache ich das auch. Aber diese Tattoo-Abziehbilder sind tatsächlich vielleicht auch geschuldet von diesen Bravo-Abziehbild-Tattoos. Und das
funktioniert.
Ist er jetzt wieder scharf?
Jetzt ist er wieder scharf. Erst war er unscharf. Erst war das Tattoo scharf und jetzt ist er wieder scharf.
Gut.
Und ich habe mit einem Freund von mir aus Berlin, den will ich jetzt noch mal kurz, das klingelt gerade.
Ich habe meins auch nicht ausgemacht.
Da musst du jetzt rangehen. Nee, weil du musst eigentlich rangehen.
Nee, da kann ich jetzt nicht rangehen.
Dann
müsste ich was anderes sagen dazu, das müsste dir rausschneiden, weil das tut jetzt gar nicht zur Sache.
Du musst einen Flugmodus anmachen.
Ich auch übrigens, ich habe es bei mir auch nicht an.
Meinst du einen Fluchmodus? Oder?
Kannst du bitte den Fluchmodus anmachen? Flugmodus. Geht es oder musst du Aware-App für jemanden? Nee, Sebastian, du fängst jetzt nicht an, dann das Ding.
Nee, ich mach das schnell aus. Das ist doch schnell hier gemacht.
Hast du nicht angemacht?
Ich habe die komplette Verantwortung schon wieder an dich abgegeben. Okay,
du bist schuld.
Alles klar.
Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben?
Also King Dracula. King Dracula. Ganz kurz.
Christian Gerne. Otto.
King Dracula Tattoo bin ich als Tätowierer. King Dracula Tattoo-Abziehbilder war eine Unternehmung mit einem Freund aus Berlin von mir, Tobias Wenig, den ich auch grüßen will. Er hat gesagt, es wäre schön, dass ich ihn grüße mal, weil er wurde noch nie gegrüßt aus so einem Podcast.
Wir grüßen
also,
dich auch.
Also Tobias, grüß. Viele Grüße. Und mit dem habe ich zusammen dieses Modell entwickelt, dass wir mit Künstlern und Tätowierern sowas zwischen Kunst und Kunsthandwerk als Bildmotive rausbringen von Leuten. Und wir haben zwei Episoden davon gemacht. Das sind dann insgesamt 64 Motive von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern und Tätowierern. Und wie gesagt, das hatten wir dann 3-4 Jahre verfolgt, auch mit Zeitungsartikeln in der im Tattoo-Magazin, im Zeitjournal, also verschiedene Zeitschriften auch, aber es hat nicht gefunzt. Wir haben es nicht verkauft. Wir haben es immer nur verkauft auf Kunstmessen, wo wir eingeladen waren. Und es hat halt nicht funktioniert.
Ist und irgendwie naheliegend, aber irgendwie sind Leute dann doch
nee, und dann gab es dann schon wieder die nächsten Tattoo-Abziehbilder mit Gold und Glitzer und Neon. Und ja. Da konnten wir dann nicht mehr mithalten. Und wir haben schon sehr teuer gedruckt, weil das mit EU-Norm war und sowas. Also es war schon sehr aufwendig gemacht. Und jetzt sind es am Ende noch so Geburtstagsgeschenke oder irgendwie
Podcast-Geschenke.
Podcast-Geschenke oder vielleicht bei eBay mal als Vintage verkaufen.
Ich blaste
oder so.
Nachher mich.
Blaste alles drüber. Ja, eigentlich schade, weil es hat auch so ein bisschen was so obskur, ne? So im Spielzeugladen
ja,
oder in so einem
klar.
Schrägen
so Kaugummi-Automat
oder sowas.
Ja. Also hier sind sogar Motive von Carlo. Hier ist bei der Web-Tattoo
ja,
Berlin.
Krass, ne?
Also die Creme hier ist Stefano Brasileiro Genua. Eine Künstlerin hier, Corinne von Lebusa aus Leipzig. Die kackende
Qualität.
Frau.
Total.
Also
die kackende Frau.
Die kackende Frau mit der kackenden Kanonenkugel.
Ja. Aber das ist, ich würde es mir tatsächlich, ich würde es so lassen, ne? Also ich würde es mir nicht auf die Haut machen. Also es hat für mich jetzt nur einen Wert wie so eine Karte.
Wie eine Pokémon-Karte.
Genau. Ja. Also das ist
passt ja auch zu deinem professionellen Hobby, ja. Darf ich das nochmal so sagen?
Ich will das Wort Hobby gar nicht hören. Das ist eine Leidenschaft oder eine Fähigkeit.
Ja, ich sage ja von mir, Tattoo ist mein professionelles Hobby, weil es ja auch kein Beruf.
Ja, hast recht. Das ist eigentlich ein schöner Ansatz.
Kein Beruf und jetzt, damit haben wir es jetzt alle. Das ist ja kein Beruf.
Nee, es ist ja eigentlich kein Beruf. Es ist ja nur eine
Leidenschaft.
Es ist eine Leidenschaft, die ja so anfängt.
Ja. Ja.
Wie Modelleisenbahn bauen eigentlich.
Zum Beispiel.
Ja. Wo wir wieder beim Thema wären. In welcher Stadt hast du dich diesem ersten Tattoo unterzogen?
Wow, wie so ein Bumerang.
In Sonneberg, da wo ich herkomme. In Südthüringen.
Sonneberg.
Also direkt an der Grenze, deswegen über die Grenze in den Osten.
Ja.
Also ich war da gleich.
Ja.
Ich musste nicht weg.
Du musst
dort.
Nicht, genau. Da kam das Tribal.
Da kam das Tribal.
Dachtest du da schon, dass du da
Nein.
sitzt und denkst,
nee.
Das will ich auch?
Das ist okay, da habe ich mich tätowieren lassen mal und dann habe ich das Thema vergessen, lange Zeit.
Ah, okay.
Dann war das quasi gestorben. Dann habe ich erst mit 28 wieder angefangen
damit. Was ist dazwischen passiert?
Dazwischen habe ich Kunst studiert in Leipzig und habe dann auch meine Bilder gemalt nach dem Studium und hatte Ausstellungen, die auch international angelegt waren. Wir waren auf Kunstmessen in Miami, New York, Chicago, Los Angeles eine Ausstellung, in San Francisco habe ich dann auch so Tattoo-Läden gesehen, auch in Miami und immer im Augenwinkel habe ich diese glitzernden, bunten Corner-Shops gesehen und irgendwie war ich intuitiv da auch davon angezogen und habe das aber da auch noch nicht gecheckt für mich. Irgendwann hatte ich mir mal aus der Laune heraus so ein Tattoo-Set aus China bestellt von eBay. Und es lag dann auch ein Jahr bei mir rum. Also ich habe es nicht probiert.
Mhm.
Und irgendwann habe ich es ausprobiert.
Mit dem Set?
Genau.
Toll.
Also irgendwie zusammengeklumpert, stand die Farben ganz. Also heute würde man sagen, wow, das ist ja Museumsstuff. Aber damals war das Material. und hatte auch nur so ein Metallgriffstück, das war mit dieser Tattoo-Maschine geschickt.
Natürlich eins.
Und das habe ich dann mit Alkohol desinfiziert. Natürlich. Und so. Es war also ganz profan und hatte mein erstes Tattoo gestochen. Das war so ein, so wie so ein Cyborg-Cowboy, der so nach vorne schießt mit so einer Knarre.
Auf dir selber?
Nee, das war, mein Bruder habe ich tätowiert und hatte auf sein Bein, auf seinen Unterschenkel das Tattoo viel zu groß angelegt und da habe ich schon gleich gemerkt, okay, das muss jetzt zu Ende bringen. Also gleich mit dem ersten Tattoo habe ich viel zu groß angefangen, aber hat funktioniert.
Hat er das noch?
Er hat es noch und ich habe es irgendwann mal nachgestochen, weil es komplett flau irgendwie aufgegangen ist in der Zeit. So. Aber das erste Tattoo war auch viel zu groß angefangen. Aber es hat funktioniert.
Was hast du genau studiert? Freie Kunst?
Ich habe Malerei studiert, also so Kunstmalerei. Mhm. Und habe da ein Diplom gemacht, so ein Meisterschüler auch danach. Und mit Tattoo hatte ich da noch gar nichts am Hut. Mhm. Das kam dann wirklich mit diesen Ausstellungen, Kunstausstellungen, war das eher so der Lockruf aus der Ecke, aus dem Off. Und dann war ich in San Francisco und war, glaube ich, an dem Laden Idle Hand oder so vorbeigelaufen. Den kennt man so. Mhm. Und da waren auch Tätowierer drin, die man heute auch kennt, so Holly Ellis und sowas. Mhm. Und auch so ein, die ganzen Namen weiß ich jetzt nicht. Also man kennt die so, aber ich habe das natürlich nicht geschnallt, weil keine Ahnung, wer da sitzt und da tätowiert, mir doch egal. Mhm. Ich habe dann auch so eine Zeichnung gemacht von so einem einarmigen Piraten mit Haken auf dem Weg zum Tattoo-Studio und da habe ich mir das dann tätowieren lassen für $70 und eigentlich
totaler. Also auch wieder deins.
Auch wieder meins, weil ich es auch nicht geschnallt habe. Ich hätte mir dann super Tattoo abholen können, aber es war mir doch egal, was die machen. Ich will halt mein Tattoo da haben.
Ah, okay. So. Weil das finde ich interessant.
Das und dann habe ich mir das da in San Francisco drauf machen lassen.
Auf dem anderen Arm dann?
Auf den anderen Arm. Und dann fing eigentlich das Problem an. Dann hast du da zwei unterschiedliche Tattoos. Und dann fangen die Gleichgewichtsprobleme an.
Also hier so ein Tribal und dann...
Und dann ist es zu wenig und dann sitzt es aber zu weit vorne und es nervt dann schon. Und da kommt quasi dieser Trieb, dieser Spieltrieb, dieser Tattoo-Trieb rein. Dieses Formverständnis, auch dieses der Formwille zur eigenen Form, zum Körper. Und dann war ich unzufrieden eigentlich damit. Und
da hattest du auch nur die beiden erstmal?
Da hatte ich nur die beiden. Ich hatte dann eine Woche später eine Ausstellung in New York, bei meiner Galerie damals aus Frankfurt und bin dann in ein Tattoo-Studio, da saß so ein Changi, der hat immer geschnieft, bin so eine Treppe runter und hab mir quasi in diesen Piraten noch einen Schlüssel rein tätowieren lassen, von hinten, weil ich dachte, da muss noch was ran, Also ich habe das sozusagen so aufgebaut dann und dann war das so eine komische, da habe ich ein Tattoo aus San Francisco und aus New York, aber als ein Tattoo, das war dann eine ganz komische Sache und das hat dann immer noch nicht gereicht und ich habe versucht, dieses Bild dann weiter zu transformieren, weil ich nicht zufrieden war damit.
Aber wie hast du es selber versucht? Du hast ein Foto gemacht und hast es weitergezeichnet?
Nee. Ich habe das weitergezeichnet und dann waren da Flammen dran und dann anderes Gedöns und so ging das immer weiter und ich glaube, diese Unzufriedenheit mit dieser Form, die da aufgetragen wurde, die an der habe ich dann weitergeschraubt. Und ich glaube, das war dann die Initialzündung dafür, dass ich es besser machen wollte. Mhm. Und dann habe ich einfach selber tätowiert und habe versucht, das richtige Bild herzustellen. Ich habe mich dann immer weiter tätowieren lassen bei Leuten. Erstmal meine Motive, weil ich wollte es ja wieder in Ordnung bringen an meinem Körper. Aber das ist natürlich aus dem Ruder gelaufen. Heute ist man voll tätowiert und hat quasi dieses energetische Cluster, was man sich an Bildern zugelegt hat und angeeignet hat. Und hat im Grunde genommen, war der Weg mit Leichen bedeckt. Mit Tattoo-Leichen, um zur richtigen Form zu kommen.
Ja, das ist sehr schön beschrieben. Wann hast du denn entschieden, dann, dass du jetzt dann doch was nimmst von jemandem anderem,
das Motiv? Ach, das muss ich mal überlegen. Was war denn das?
Oder was war da die...
Wer war der erste? Ich glaube, das war... tatsächlich in Leipzig damals hat Dark and Brightside einen Roman tätowiert. Mhm. Der hatte einen guten Ruf und einen schlechten Ruf, weil er immer unpünktlich war. Und es war alles immer viel zu lange gedauert hat. Aber der war ein sehr guter Tätowierer. Und von dem habe ich mir auch was abgeholt. Ich sage jetzt nicht was. Und war dann auch nicht zufrieden. Ich war dann auch nicht zufrieden. Ich war da auch nicht zufrieden.
Echt?
Und dann ging es schon wieder weiter. Und dann war das so, dass...
Aber warum nicht zufrieden?
Weil die Form nicht hingehauen hatte. Weil aus verschiedenen Blickwinkeln ein Tattoo anders aussieht. Ich sage auch meinen Klienten, dass sie das zwar auf diesem Papier so sehen, mhm, aber sie werden es niemals so bekommen, wie sie glauben, dass sie es bekommen. Es wird nicht wie aus dem Drucker sein. Mhm. Das wird aus einem anderen Blickwinkel anders aussehen. Mhm. Du hast die Krümmung der Haut, du hast die Anatomie. Du wirst niemals das bekommen, was du dir wünscht zu bekommen. Und das ist eigentlich das verrückte Experiment. Das habe ich erst viel später rausgekriegt, dass das ein Wagnis auch ist, mhm, dieses ganze Tätowieren.
Selbst bei so einem Patch oder so einem Sticker denkt man sich, naja, was soll da passieren?
Ja, das
ist ja begrenzt.
Es ist ja auch ein psychologischer Akt, ja. Mhm. Das passiert ja auch was mit dir. Da wird Schmerz zugefügt, die Form wird das Bild verändert die Form der Anatomie auch. Das gewichtet sozusagen, mhm, einen Ton, eine Dunkelheit, eine Schattierung des Körpers und damit hast du wie eine Prothese dran. Mhm. Ja, also du musst es eigentlich im Kopf umbauen, um das Gute daraus zu erkennen oder zu sehen. Mhm. Und ich glaube, bei mir war es der Formenwille, mhm, der mich zum Tätowieren gebracht hat, auch aus der eigenen Unzufriedenheit dessen, was man nie bekommen konnte.
Mhm. Da gehe ich sowas von mit. Genau das beschreibt die Zeit. Das ist so, es gibt Leute auf dem Markt, die tätowieren, aber unzulänglich, dann ist so, man will helfen. Man spürt den Bedarf,
ja, genau,
seine Kunst, diese Szene zu bereichern. Oder was heißt zu bereichern? Erstmal überhaupt.
Also mir ist es egal, ob ich Leute damit beeinflusst habe oder nicht. Das ist natürlich schön zu sehen, dass es Leute gibt, die es gut finden. Ist auch schön zu sehen, dass es Leute gibt, die es nicht schön finden, finde ich auch gut. aber das... dass man so, also ich habe nie tätowiert, weil ich damit irgendwie Künstler sein wollte oder Tätowierer sein wollte oder Geld damit verdienen wollte. Das war nie der Antrieb. Es war eigentlich immer der Antrieb, die Form zu entwickeln. Mhm.
Weil es damals ja noch was zu entwickeln gab, weil irgendwie alles neu war.
Naja, also ich habe angefangen 2007. Da war auch gerade so, weil ich gesagt habe, in Miami, ja, waren, genau, da haben, mhm, schon die Gummibärchen gelockt aus dem Schaufenster. Und da war Miami Ink, glaube ich, auch so sehr populär geworden.
Aber das, ja,
das,
doch,
das fing dann an, ja, Miami Ink, da habe ich manchmal, ja, hingelugt. Ich habe keinen Fernseher zu Hause, ich habe das nur bei meinen Eltern immer geschaut. Und dann gab es auch so eine unsägliche Sendung mit Deutschland sucht, mhm, die Supergurke oder so. Ich habe das nie gesehen, aber das fand ich dann mal komisch, weil die schlechten Tattoos fand ich immer schöner als die dann verschlimmbesserten Tattoos, die dann gemacht wurden. Aber, ja. Und ansonsten habe ich mich sehr orientiert an den Tätowierern aus New York, Smith Street oder so. Mhm. Ich war dann selbst 2009, auch wegen einer Ausstellung in New York, dann war ich dann bei Dan Santoro, habe mich da tätowieren lassen. Ich habe das damals aus dem Internet, mhm, gesucht, wo lasse ich mich tätowieren in New York. Mhm. Und dann hatte ich ihn gefunden, weil diese Bildsprache mir zugesagt hatte. Das hatte Humor, das war ironisch, hat sich fürs eine nicht zu ernst genommen, war aber auch irgendwie intellektuell aufgeladen, das war souverän, das war nicht billig, nicht proletisch oder so, es war geerdet, einfach, aber es war nicht dumm, es war das, mhm, Gegenteil von dumm, mhm, und das hat mir sehr gefallen.
Hattest du den damals aus diesen Weiß-Dokumentationen oder kanntest du das davor?
Nee, ich kannte den vorher. Ich habe den angeschrieben im Internet.
Aber wie hast du den gefunden?
Der war damals noch bei Adorn Tattoo. Das war, bevor der bei Smith Street, mhm, war. Und da bin ich da einfach dann hingegangen. Wir haben geschrieben, der hat mir geantwortet. Ich bin da hingegangen, haben uns getroffen, hat er mich tätowiert. netter Typ, hat mir alles gefallen, schöner Tattoo-Laden, Full House, waren völlig beeindruckend, 10 Tätowierer auf einen Haufen, so groß wie der Raum hier, und es funktioniert trotzdem. Mhm. Und das ist natürlich als Inspiration unheimlich. Und da schlittert man dann ganz anders raus. Hast ein Tattoo aus New York, 2 Tattoos. Ich war dann noch in so einem Rocker-Schuppen und habe mir dann noch irgend so ein anderes Tattoo machen lassen, weil ich aber dann nicht zufrieden. Also ich hatte dann wieder ein super Tattoo und so ein Scheiß-Tattoo. Ja. Und aber das musste vielleicht so sein, weil das irgendwie auch diese Wechselwirkung des Unzufriedenen und des Bereichernden, dass das irgendwie die zündende Quelle war. Mhm.
Aber Smith Street hatte ich auch so wahrgenommen. Das waren glaube ich die ersten, wo wieder Flash gemacht wurden, die an der Wand hingen, die dann aber einmalig gemacht wurden. Also diese Verbindung aus Tradition und aber irgendwie alles ein bisschen
Das hat mich dann schon gar nicht mehr so sehr interessiert. Es gab dann die Wise-Dokumentation, die Chad Köplinger und so und die anderen halt dann.
Die anderen, genau.
Ach Gott, diese ganzen Namen, also man wird schon komplett vergesslich im Meer dieser ganzen Namen. Du musst keine
Namen droppen hier.
Nee, die kennt man ja sowieso, wenn man Smith Street sagt. Ja. Aber an dem Hype habe ich jetzt nicht so mitgemacht. Ich habe mir jetzt nicht die Maschinen bestellt oder das so die T-Shirts und Mützen und Strümpfe und so. Das war jetzt nicht meins. Mhm. Ja.
Ich finde, ich habe eine Frage im Kopf, die nicht fertig formuliert ist, sondern ich finde es interessant, dass du dich da so hingezogen gefühlt hast, obwohl du ja wahrscheinlich durch das Kunststudium, oder es gibt doch es gibt ja schon da so eine Trennung, das eine ist prollig und das andere ist Kunst,
um es
mal so ganz platt zu sagen.
Street Art und museale Kunst. Ja.
Richtig, genau.
Also darüber habe ich nie nachgedacht zu dem Zeitpunkt. Das war wirklich wie so ein heiliger Gral-Souvenir abholen. Das war was ganz Persönliches, das mit dem Tattoo. Mhm. Das war wie so ein Musikinstrument spielen. Mhm. Also weiß ich nicht. Für mich war es sogar viel souveräner, weil man das eine und das andere hatte. Also ich hatte nicht nur das eine, die Kunst, die Malerei, sondern ich hatte auch das andere. Ich hatte den Zugang zum anderen, zur anderen Straßenseite und ich konnte wechseln.
Ja, das finde ich interessant, dass du überhaupt wechseln wolltest.
Und
es
war mir nicht zu blöd. Nee, genau, ich wollte ja nicht wechseln. Ich habe nie daran gedacht zu wechseln. Ich habe auch nie gewechselt.
Nee, aber dass du offen warst, überhaupt dir die andere Straßenseite anzugucken.
Nee, ich gehe hin und her. Ich gehe, wenn die Sonne hier hinscheint, dann gehe ich da lang. Und wenn der Schatten dann da ist, dann gehe ich zur anderen Seite.
Ah ja, interessant. Also, du warst ja zu der Zeit...
Das ist neu. Ne? Also ich habe nämlich auch mal gedacht, dass man das immer verbindet, dass man als Künstler ja dann in der Tattoo-Szene... Aber dann ist es ja wie, als wenn du Friseur gewesen wärst, dann... Hast du auch deinen Job und dann gehst du als Privatmensch rüber.
Genauso gut war ich auch Friseur. Also.
Aber das ist ein neuer Ansatz, weil ich dachte, dass dadurch, dass beides Kunst oder grafisch ist, muss man das zusammenpacken oder verbinden.
Also ich habe das ja damals mit Instagram, bin ich relativ früh dazu gekommen, ich glaube so 13, 14. Und da hatte ich auch nur einen Account und hat das alles zusammengelegt, aber... Es versteht niemand und man wird auch nicht mehr glaubwürdig, wenn du Malerei, Skulptur, Bronzeskulptur, Zeichnung, Grafik, Tattoo, Musik in ein Paket packst. Ja. Dann denkt man ist so ein Grubi oder so ein Sammler, der Sachen zieht und die dann postet. Mhm. Und das konntest du nicht erklären über Bilder oder über irgendwelche Beschreibungen so richtig.
Also,
es war zu viel, als dass Menschen glauben würden, dass es einer macht.
Ja.
Und deswegen habe ich das dann getrennt.
Weil 2007 warst du ja ein etablierter Künstler.
Ja, was heißt also, so wie man sich etabliert auf dem Kunstmarkt, um Ausstellungen zu machen, seine Kunst zu machen, sich voranzusetzen.
Also du hast davon gelebt?
Ich habe davon gelebt, ja.
Ja. Lebst du immer noch davon?
Ich lebe immer noch davon. Das ist zwar im Moment ein bisschen spärlich, aber es geht so mühselig. Mhm. Aber ich bin da immer guter Hoffnung. Es hat bisher ja auch funktioniert. Also da bin ich eher positiv. Mhm. Das ist, ja, die Münze hat 2 Medaillen. Also es ist super. Es ist auch eine super Berufung, Künstler zu sein, davon leben zu können. Aber es ist auch ein hartes Stück Arbeit. da immer dran zu bleiben, sich zu motivieren, mental gut drauf zu sein und irgendwie auch seine Leistung zu bringen, seine Leistungen.
Hast du deinen Tattoo-Account bereinigt? Man kann ja nicht so weit runter
scrollen. Ich habe das irgendwann bereinigt, weil da auch viel Struts dabei war und das habe ich dann rausgehauen.
Aber wie sahen die ersten Sachen aus, die du gemacht hast?
Eher inhaltlich Struts, weil das dann auch vielleicht zu sehr adaptierte Bilder waren aus der Tattoo-Geschichte her, dass ich solche eher traditionellen Sachen, die nicht aus meiner Hand waren oder die mehr Abziehbild waren von anderen vorherigen Tattoo-Bildern, die habe ich da eher rausgenommen. Also ich habe viel mehr Tattoos natürlich gemacht, als da zu sehen sind. Aber ich habe das nie wirklich professionell gepflegt. Ich habe da auch nur 2300 Follower.
Das wollte ich schon fragen,
und,
warum?
Das weiß ich nicht. Also der Logarithmus hat mich irgendwie nicht anerkannt, aber ist auch egal. Ich bin auch ganz froh darüber. Ich muss ich mache da auch nicht mit so groß.
Das interessiert dich auch nicht so? Oder?
Nee, nicht wirklich.
Und bei dem Kunstprofil auch nicht.
Also ich hätte natürlich gern 10.000 Follower, aber ich
habe
nur 2.300.
Das wird sich jetzt ändern mit dieser Podcast-Episode.
Ja, aber die Bilder sind halt nicht so so Superstar-mäßig Tattoo, weil das sind halt so Tattoos, so grafische, künstlerische Tattoos. Das ist jetzt nicht so Mainstream-mäßig.
Ich wollte sagen, das ist schon ordentlich Nische und wird
das ist
Nische jemals so, das kann man die pushen?
Nee.
Ich glaube, Nische ist dann schon eine echte Nische.
Das ist eine richtige Nische, genau.
Weil wirklich wenig Leute das schätzen.
Genau, aber ich habe also viele, die zu mir kommen, sind entweder Tätowierer oder Künstler oder Verrückte halt. Die sowas nehmen dann irgendwie. Aber positiv verrückt natürlich.
Ja, ja, klar.
Aber manchmal auch negativ verrückt.
Wie kommen die, also wie sieht so eine Anfrage, also mit was kommen die dann? Kommen die?
Die sehen dann, die kennen mich von Hörensagen oder haben Bilder gesehen, vielleicht auch eine Malerei gesehen bei einer Ausstellung und haben dann vielleicht mal ein Tattoo gesehen und haben ein komisches Image von mir, schreiben mich an. Dann kommen die, wir treffen uns, die suchen sich was raus oder sagen, was sie haben wollen.
Wo suchen die sich was raus?
Ich hab so einen Flash-Katalog, also ich habe schon gezeichnete Zeichnungen, aber ich stelle die jetzt nicht ins Netz, weil das kann man auch so als Experiment haben. Ja,
hier,
die Leute kommen.
Die sich das raus?
Nee, nicht das da, das ist einfach nur so eine Momentaufnahme über die Entstehung meiner Tattoo-Leidenschaft. Und das ist ein Buch, das heißt Zickzack Tattoo Flash, das hat der Lubok Verlag in Leipzig
jetzt
rausgegeben, 2010. Und ist so ein Werdegang in der Entstehung meiner Tattoo-Entwicklung. Und der Christoph Ruckhäberle, ein Freund und Kollege, Künstlerkollege von mir, der hat den Lubok Verlag in Leipzig und der macht solche außergewöhnlichen Exemplare.
Ja, es ist wirklich schön.
Sehr stilvoll.
Aber es ist vergriffen, das gibt es nicht mehr. Bei Amazon vielleicht kann man das noch bestellen.
Sebastian.
Ihr habt ein Exemplar.
Ja,
der Wahnsinn, ey. Aber was so exklusiv, das ist dann mal, wenn es nicht mehr gibt, dann ist für mich sofort ein Wert da.
Das auf jeden Fall.
Simpel, wie es ist.
Absolut, ja. Man beachte auch, das ist bei Kabe Blumbum in Leipzig gedruckt. Das ist eine Druckerei, die von Thomas Simon betrieben wird. Und der druckt originalgrafische Bücher, unter anderem für den Lubok Verlag in Leipzig und auch andere grafische Exponate und dieser Bleisatz von auf diesem Cover, der ist von 1898. Das sind Original-Blei-Buchstaben von 1898.
Aus dem Setzkasten.
Richtig.
Das ist aber auch, du präsentierst das aber auch toll. Ja, ne? Du kannst es auch so einfach so hinlegen, aber mit der Präsentation, das ist natürlich, der Wert, der steigt immer mehr. Wir werden uns nachher wirklich kämpfen drum,
es sind,
das dürfen wir jetzt nicht so sagen, weil wir manchmal beißen wir uns gar nicht drum. Und
aber das
muss man ja andere Gäste nicht schlecht.
Ihr könnt ja so eine Augen zu und durch Bibliothek haben.
Ach so, meinst du?
Ja, jetzt kommen nicht so viele mit Büchern.
Fürs Allgemeinwohl.
Ja, dann sind die jetzt mal gefragt, auch sowas zu machen.
Bringt halt mal ein paar mehr Bücher, nicht so viele Schlüsselanhänger.
Ja, dann kriegen die Ausweise und so, ne? Dann können die dann hierher kommen und sich mal ausleihen. Für 4 Wochen und dann müssen sie einen Sepp wieder
das
zurückgeben.
Das können wir machen.
Ja. Und sobald da ein Knick ist,
und dann sind die,
bringen die Bücher nicht wieder zurück.
Und dann sind die ganz speckig, die Bücher,
ja,
und dann
können
wir die tätowieren, die Bücher, weil dann haben die so eine Speckschicht.
Ach
Wie eine zweite Haut.
Oh, das ist schön.
Halb Mensch.
Halb Mensch, halb
Buch. Halb Mensch, halb Buch. Tätowiertes Buch.
Scheiß auf.
Wann hast du denn, also hast du denn dann irgendwann angefangen, in einem Laden zu arbeiten?
Das habe ich nie gemacht.
Ach so.
Das hätte mich jetzt auch gewundert.
Ja, das hätte ich habe mich jetzt auch gefragt, wie kommt die Geschichte noch zusammen? Das
ist, also ich meine, ich habe mir damals, als ich angefangen hatte zu tätowieren, habe ich mir schon gewünscht, dass man auch dazugehört zu den coolen Leuten, die auch tätowieren.
Du hast die als cool wahrgenommen? Oder wie war welches Wort?
Sagen wir mal, es war eher so eine geschlossene Gemeinschaft, wo man merkt, die haben was miteinander zu tun. Die haben so ein heiliges Band um sich rum.
Die standen ja auf der anderen Straßenseite
aber ich war ja Konsument. Ich bin zur Tür reingekommen und hatte ja ein Produkt angefordert gegen Geld.
Ja.
Und dann habe ich auch immer vorsichtig gefragt und so.
Wie machst du denn das hier gerade?
Ja, und da habe ich immer aufgepasst und so. Da lernt man auch einiges. Und das verinnerlichst du. Und auch das, was du bei YouTube siehst von den Helden der alten Schule, wie es gemacht wird. Und so lernst du es tätowieren. Du probierst es dann selbst, siehst, wie es funktioniert, ob es hält, ob es nicht hält, ob man nachzieht.
Du hast nicht jemanden gehabt, der dir irgendwie über die Schulter schaute?
Nö. Das ist Learning by Doing. So, ich hatte immer so ein paar Tätowierer, wo ich hingegangen bin und die haben dann auch ein bisschen was erzählt, aber auch nicht wirklich viel. Ich habe mich tätowieren lassen und wenn ich mal eine Frage hatte, wurde die dann auch mal beantwortet. Aber es war jetzt nicht so, dass man einen Kumpel oder einen Freund hatte als Tätowierer, der einen dann irgendwie so den letzten Kniff gegeben hatte. Da musste ich erst 7 Jahre alleine zurechtkommen.
Okay.
Und irgendwann hat mich der Alex Knierer und der Alex Wild angeschrieben.
Weil dass die der noch kommt heute. Dass der auf jeden Fall, habe ich mir schon gedacht.
Die waren dann immer in Magdeburg tätowieren. Die waren immer so auf Wanderschaft. Und auch zusammen waren die unterwegs. Und die hatten sich mal vorgenommen, mich zu besuchen, weil man sich irgendwie doch augenscheinlich über die Motivik im Internet connected.
Aber die wollten dich besuchen, nicht wegen der Tätowierungen, sondern wegen
allgemein.
Der Kunst.
Die wollten mich mal
als
treffen.
Person.
So als Person, weil ich mal Bilder und ich mache Tattoos. Das war jetzt nicht so weit verbreitet in deren Sphäre. Und dann sind die vorbeigekommen und dann haben wir uns gleich gegenseitig tätowiert. Hatten einen schönen Abend, die hatten bei mir übernachtet. Und dann hatte Alex ein Tattoo von mir. Der andere Alex auch ein Tattoo von mir und ich hatte von beiden jeweils einen.
Na schön.
Win-win-Situation.
Also wir haben uns so Ringelrei tätowiert über den ganzen Abend und haben uns kennengelernt und damit ist auch eine Freundschaft entstanden, die bis heute anhält. Wir haben uns auch schon besucht gegenseitig und ab und zu kommen die nach Leipzig. Ich bin in den letzten Jahren nicht wirklich weggekommen, weil ich eine Familie habe und die Kinder sind aber jetzt auch größer. Ich komme jetzt auch wieder rum und so.
Aber ich verstehe das, jetzt langsam verstehe ich das erst, dass du ja, du bist gar nicht so in irgendeinem Shop oder
nee,
so
gar
verortet,
nicht. Nein.
Sondern
Nein.
es ist wirklich eine Gleichzeitigkeit
also ich
dieser
war, ich
beiden
hab,
Tätigkeiten.
Wir haben ein Atelierhaus in Leipzig, das Frühauf Atelierhaus, eines der letzten Atelierhäuser noch im Bereich Innenstadt Leipzig.
Was ist die Definition von Atelierhaus?
Atelierhaus, wir sind eine Gemeinschaft von ungefähr 18 Künstlerinnen und Künstlern und Kunsthandwerkern, Porzellangießer, Schriftsteller, Architekten.
Schön. Wie finden die sich? Oder was ist zuerst da das Haus?
Und also
dann
wir, grundlegend waren wir mit dem Studium 2002 fertig und da hatten wir das Objekt gefunden in Leipzig und haben das angemietet. Mit 12 Leuten. Ja, also meine Freunde, die mit mir studiert haben.
Der Jahrgang.
Der Jahrgang war fertig. Mhm. Wir brauchten Platz zum Arbeiten. Wir haben das gefunden, haben wir dann gegründet. Und seitdem existieren wir. Und und da wechseln auch immer mal die Räume und die Personen. Und wir sind aber schon sehr lange zusammen jetzt, 23 Jahre.
Schön.
Ist irgendwie ganz gut.
Gestern habe ich mit jemandem, weil wir doch draußen gerade standen und dieses Thema Avantgarde und so weiter hatten. Ich habe nämlich gestern mit jemandem zusammengesessen und dann haben wir ein paar Profile angeguckt, auch von anderen, Daniel Schießer, ich glaube, den kennst, und so ein paar anderen. Und dann hat jemand in der Runde gesagt, Ja, das sind halt auch alles keine Tätowierer, das sind einfach Künstler, die die Sache jetzt auf einer Haut machen und nicht auf einer Leinwand.
Das kann man so nicht sagen. Also für David Chiesa, nicht Daniel Chiesa, David Chiesa, der ist auch Künstler, der hat auch Kunst studiert, glaube ich. Also wir kennen uns aber jetzt nicht so gut wie die anderen beiden Alexe. Und ich finde aber schon, bei ihm ist es sehr authentisch. Der, das Zeichnen ist quasi in ihm, das will da raus. Und er hat es halt auf Haut tätowiert und ist auch schnell bei der Sache, weil er viel Linien-Tattoos hat. Also er hat jetzt nicht diesen Wust an Schattierungen und Volumen, was er herstellt in diesen Bildern. Also tätowiert er auch schnell, er kommt auch schnell voran mit den Linien und so. Und ich finde, über die Zeit gesehen hat er das sehr gut gemacht. Und er malt ja auch Leinwände.
Ja.
Und die Friese und die Wände, die er bemalt hat in so Ausstellungen, die finde ich sehr gut. Also es gefällt mir richtig gut.
Mir gefällt
gut.
Auch total.
Und also im Allgemeinen finde ich das eine super Bewegung. Das ist einer von den guten Leuten.
Aber und würdest du sagen, du hast, also ich will nur so darauf hinaus, dieses, was ist so ein bisschen dieser Unterschied? Von warum bist du eben jetzt nicht, ach, wie sagt man das, nicht ein klassischer Tätowierer?
Weil ich das nie gemacht habe, um Geld damit zu verdienen. Also ich weiß es nicht, ob man das so sagt.
Aber jetzt verdienst du damit Geld.
Ich bin ja auch ein klassischer Tätowierer, wenn ich Tattoos mache. Also ich mache die ja genauso wie jeder andere auch. Ist ja eher so eine Haltungs- oder eine Ist-Frage, was man sein will. Und ich meine, ich habe mich tätowieren lassen. Meine Freundin kennt mich noch mit einem Tattoo, das erste Tattoo. Und das war schon ein harter Kampf auch, mich durchzusetzen mit meiner äußeren Erscheinung. Heute bin ich zu tätowiert. Und da war auch viel Diskussion im Spiel. Also es war nicht so einerlei damit.
Mit deiner Freundin?
Ja, genau. Also mit der Mutter meiner Kinder bin ich heute noch zusammen. Wir sind schon sehr lange zusammen. Und sie kennt mich noch ohne Tattoos eigentlich.
Und gilt das auch für das ganze Umfeld, dass du jetzt gar nicht so viele stark tätowierte Leute wie
ja
Leute?
Nee, gar nicht. Nicht so stark
tätowiert. Weil das ist ja meistens ein Unterschied. Ja. Meistens bist du ja schon in der tätowierten Gruppe und wirst dann, weil du Bock hast auf die Gruppe Tätowierer, so nehme ich das ja auch wahr. Dass
das ist bei mir nicht so. Das kommt eher von diesem Fernweh, woanders hinzugehen und das mitzunehmen, also Teil von der Welt zu sein vielleicht. So ist es bei mir.
Ich habe nochmal eine ergänzende Frage, weil du meintest, das war damals eine eingeschworene Gruppe mit einem heiligen Mann. Hätte das einen Unterschied gemacht, wenn du gesagt hast, ich bin übrigens bildender Künstler, wären da Türen aufgegangen?
Auf jeden Fall. Ich meine, mit Sicherheit habe ich auch so ein Gespräch mal angefangen, aber das erweckt natürlich Augenrollen. Da ist wieder negativ. Einer, der Künstler ist und so.
Ich dachte,
das ist ja so dieses allgemeine Klischee, die Künstler wieder.
Das ist aber das, was ich vorhin meinte, kommt nicht das Augenrollen auf jeder Straßenseite,
auf jeder
über die jeweils andere Straßenseite.
Ja, ja. In der Kunst ist es eher, das sind die dummen Handwerker,
genau,
weil die sich quasi, die geben sich viel zu sehr preis, weil das ist nicht so, zu sehr leutselig zu sein, ist unschick. Das hat kein Image, das ist nicht arrogant genug.
Ach, die Attitüde fehlt. Oder was meinst du?
Die Attitüde fehlt, finde ich. Ich meine,
die gibt es ja bei dir.
Ich bin ja auch, also ich versuche ja auch arrogant zu sein. Ich schaffe es aber dann doch nicht so richtig.
Weil das gehört, warum?
Dann bin ich doch zu leutselig.
Warum wieder. Wärst du gerne arroganter?
Na, um mich zu schützen. Vielleicht, um auch die Meinungen von anderen nicht so abzubekommen.
Dich?
Weil man, wenn man zu sehr offen ist, ist man ja auch nicht ganz dicht. Und damit wird man ja gering geschätzt und man schützt sich quasi durch ein cooles Image.
Die Distanz und das.
Durch Abstraktion schützt du sozusagen dein Innerstes.
Das,
wie du das immer betreibst.
Eine Inszenierung, eine Kunstfigur sein, sowas auch wichtig?
Ja, das wird ja auch ein bisschen verlangt von der Kunstwelt, dass man immer ein Geheimnis ist. Nur dann bist du interessant für den Markt.
Und das ist der Unterschied zum Tätowierer, der sagt
immer, der ist ehrlich, ist halt
so
die treue Seele, die immer nickt und alles macht und auch Service
anbietet. Aber das ist ja nicht mehr so.
Nee, aber
natürlich
das
Bild. Aber es ist so das Außenbild.
Ja.
Ja, du hast jetzt nicht gesagt, dass das jetzt deine Idee ist, sondern nur, das ist die Idee der etablierten Künstler.
Ja, es ist so ein Klischee halt auch, was existiert.
Und andersrum,
finde ich.
ist es ja genau die abgehobenen Künstler, die jetzt höchstens mal, weil wenn sie es nicht schaffen, in den Tattoo-Markt rein wollen und da sich aber auch wieder nicht an die Regeln halten wollen, auch nicht Teil der Community sein. So könnte es die andere Seite sehen, glaube ich. Oder wie sieht es die andere Seite?
Also, okay, von welcher Seite sprechen wir?
Wir sind jetzt von der Tattoo. Das Gegenstück. Das Gegenstück, wie sieht die Tattoo-Welt die Künstler?
Na, die wollen da gerne. Die,
also geteilt.
Ja, würde ich auch sagen.
Es gibt die Gruppe der Tätowierer, die es auch ein bisschen satt haben, so weiterzumachen wie bisher, weil sie das alles schon kennen und auch tausendfach durchexerziert haben. Und die wünschen sich eigentlich auch ein Atelier, wo sie Sachen ausprobieren können, eine Leinwand bemalen können, sich freier bewegen können, keinen Service anzubieten. Dann kommt wieder jemand, der irgendwie eine Matruschka will oder die irgendwie so einen Fuchsschwanz da hat oder noch einen Schlüssel hinten in den Rücken rein in New York. Oder also weißt du, das ist so völliges Augenrollern. Und solche Anfragen blocke ich dann auch freundlich ab, dass ich quasi auch nicht bereit bin, irgendwelche, wenn es keine guten Ideen sind in meinem Sinne, dann können das andere besser als ich. Weil ich kann nur das Beste geben, wenn ich gedanklich mich da reinfallen lassen kann.
Aber das jetzt, mir wird echt, ja, das ist richtig gut, dass ich es jetzt immer mehr greifen kann. Aber du bringst, fertigst du die Flashes, fertigst du an als tätowierbare Motive?
Ja.
So quasi. Genau. Und sie grenzen sich in dem Sinne dadurch auch von der Kunst ab, die du...
Nicht unbedingt. Es sind zum Beispiel Adaptionen aus Malereien oder aus Skulpturen oder andersrum. Mhm. Ich habe ein Motiv als Tattoo, was ich dann als Gemälde umsetze. Das ist dann, was weiß ich, 3x4 Meter groß oder so. Ja. Und
Es gibt auch Elemente aus etwas.
Ja, es gibt Kreisläufe. Am Ende ist es nur eine Technik für mich, die ich anders auslebe mit der Tätigkeit.
Und trotzdem dürfen auch Leute zu dir kommen und sagen, sie möchten eine Tätowierung und das soll trotzdem den Tod der Oma mit der Lieblingsblume vereinen.
Wenn die Leute mir sympathisch sind, mache ich das.
Ja.
Ich habe auch schon Pusteblumen tätowiert und das ist auch eine Wahnsinnsherausforderung und das habe ich auch sehr gerne gemacht.
So wie eine richtige Pusteblume?
Wie eine richtige Pusteblume und meine Pusteblumen, die sehen spitze aus. Ja. Also die sind richtig gut und es freut mich dann auch, dass man so eine technische Herausforderung annehmen kann und das dann auch gut absolviert für sich. Da weiß man, man kann Pusteblumen
tätowieren. Die postest du noch nicht.
Nee.
Genau, aber es war fast eine realistische Pusteblume. Also nicht eine
Sepp-Dögel-Pusteblume. Sagen wir mal eine symbolistische Pusteblume.
Okay.
Aber ganz fein gestochen.
Und aber sie sah nicht expressionistisch, oder?
Doch, in sich schon, sehr kristallin und fein.
Ah, okay.
Aber mit Linien, sehr grafisch und wie ein Coronavirus vielleicht.
Mhm. Und warum wurde die tätowiert? Was hat derjenige an Glück gehabt, dass du es gemacht hast dann? Oder was hat derjenige richtig gemacht?
Also das war Kindergartenfrau von meiner kleinen Tochter, die Ines. Und die war eine sehr nette, spezielle Person. Und die mochte ich sehr gerne. Mhm. Und deswegen habe ich das gemacht.
Ja, okay.
Aber das ist kein Motiv, wo du dich, wie du sagst, reinfallen lassen kannst, sondern eher...
Doch, ich kann mich technisch da reinfallen lassen.
Technisch.
Also mich interessiert auch das Technische daran. Und... wenn jemand schon mal eine Pusteblume tätowiert hat, weiß genau, von was ich spreche.
Es kommt dann aber nicht auf die Leinwand, weil es doch nicht ganz deins ist.
Oder? Ich habe auch schon eine Pusteblume gemalt mit einem Bullterrier im Studium.
Ah ja.
Aber da war die Pusteblume unscharf im Vordergrund. Also... Vielleicht ist das ein...
Irgendwas war an der Pusteblume auf jeden Fall.
Also ich gucke sie mir gerne an, die Pusteblumen. Die haben auch meinen Weg der Kindheit geebnet. Mhm. Und also die waren da, bin ich durchgelaufen. Und deswegen, niemand muss sich vor Pusteblumen schämen.
Ich glaube aber, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil es ja erstmal naiv wirkt. Und man denkt, naja, auf einer Leinwand oder als Skulptur, das ist schon schwierig, obwohl, ne, geht... Wäre es jetzt nicht typisch Kunst?
Ach, da fällt mir gerade ein, ich habe von meinem Vater ein Gemälde geschenkt gekriegt von Baldur Schönfelder. Mhm. Das war der Rennsteigmaler bei uns aus der Region, aus Lauscha.
Und was ist ein Rennsteigmaler?
Nee, das ist einfach so, weil der aus. Nein, Rennsteig ist ja das Waldgebiet, das bergige Hügelgebiet in Süden Thüringens. Mhm. Und er war sozusagen der.
Ach, Rennsteig, ich dachte Rennsteig. Sozusagen,
sondern er war stellvertretend der Maler seiner Region, Baldur Schönfelder. Und der war auch Schäfer und Maler. Und ich habe ein sehr schönes Gemälde von dem, wo ein schönes Haus in der Sonne, im Sonnenlicht auf der Wiese steht und davor sind Pusteblumen gemalt. Von Baldur Schönfelder. Großartiges Bild.
Okay.
Naiv und sehr poetisch.
Stimmt, naive Kunst hat ja auch einen Stellenwert oder eine Berechtigung. Ist ja dann nicht gleich Flohmarktschrott.
Nee, also ich hab so eine Sammlung an naiven Gemälden. Ich gucke immer da mal bei eBay, ob man so ein Schmeckerchen abgreift. Und da habe ich ganz schöne Bilder. Zum Beispiel ein kleines Gemälde, so 20 mal 10 Zentimeter. Da ist ein Apfelbaum drauf. Im Hintergrund ist eine ganz kleine Kirche. Und davor sitzt eine Nonne an der Staffelei, die ihre Strümpfe ausgezogen hat, um sich luftig zu machen an den Füßen und malt ihre Freundin, die andere Nonne, die eine rote Rose in der Hand hat, wo sich ein gelber Schmetterling auf das Blatt setzt.
Oh. Surreal. Yes. So. Aber ist gar nicht surreal gemeint.
Nein, das Bild stellt das dar.
Das ist ja verrückt.
Also ich bin absolut schockiert und könnte verrückt werden, wie gut dieses Motiv ist. Mhm. Das musst du dir erst mal ausdenken.
Das muss man, ja. Dass es jetzt so super kitsch ist.
Und vielleicht war das tatsächlich die Freundin, die waren Freundinnen, die hatten eine Beziehung miteinander, aber sie konnten diese Beziehung nur an diesem Apfelbaum ausleben. Mhm.
Das hast du dir überlegt dazu?
Das habe ich mir überlegt. Und ihr Heim, die Kirche, die ist ganz weit weg am
Horizont. Die muss weit weg sein, ja.
Und aber ihre Liebkosung ist sozusagen die Kunst. Sie malen sich.
Ist der Apfelbaum eine Referenz aus Paradies?
Ich weiß es nicht. Da habe ich nicht weiter nachgedacht darüber. Aber der Baum ist sozusagen die Schutzhülle für die Sphäre da. Ja. Also das ist das Bild. Also wunderbares Thema.
Voll. Kann man weiter rein?
Ich muss das mit dem Ladekabel jetzt machen, was ich.
Ach so, hier, ja. Ich habe es auch nochmal aufgeschrieben. Wir haben uns beide aufgeschrieben. Kontrollettis.
Ich finde, das ist Kunst, was da liegt.
Ja, ja. Wir heben es doch auf. Wir heben es doch alles auf. Machen eine Ausstellung.
Wunst. Kunst und Wunst.
Du sagst jetzt nie wieder, dass wir eine Ausstellung machen, mein Freund. Ich habe es dir angeboten, aber.
Ah, siehst du, das konnte ich noch gar nicht an deiner Reaktion sehen. Wir mit Sepp nachher draußen. Ich habe das ja. Wieder mal schwarzmalerisch abgelehnt. Ja, weil was heute ist ja.
Geht es weiter?
Das geht weiter.
Ach so.
Heute ist ja so ein bisschen ein Bruch, weil das interessiert mich jetzt, diese zwei Welten. Das ist eine Ambivalenz. Ich denke immer wieder, dieses, was du sagst, in einem Atelier frei diesen Status haben. Also ist ja auch. Tja, es ist ja noch wilder eigentlich als der Tätowierer, der Künstler.
Ja, aber es ist auch einsamer.
Einsam, das spricht mir ja total an.
Also ja, schon, aber diese Einsamkeit musst du auf Dauer auch aushalten.
Ja, auf Dauer, stimmt.
Das ist also, wenn, also natürlich ist so ein Bild alleine im Atelier malen, kann das eine sehr meditative, entspannende Angelegenheit sein. Du bist auch wirklich nur mit dir, in dir, mit deinen Gedanken. Du kannst Musik hören, dazu kannst Nachrichten hören, du kannst auch gar nichts hören. Du kannst versunken an dein Bild malen. Das hat nichts mit der Außenwelt zu tun. Mhm. Das hat eine andere Gravitation. Das ist auch, das ist der Moment, wo ich zeitlos sein kann und wo ich, da muss ich auch niemand sein vor meinem Bild. Mhm. Ich folge da nur meinem Instinkt, der mich dazu drängt, an diesem Bild weiterzumachen. Mhm. Und irgendwann ist es fertig oder auch nicht. Du hast eine Niederlage erfahren, weil du zwei Wochen da dran rummalst. Und dann übertünchst du das wieder, weil du der Meinung bist, scheiße, Bild ist scheiße, geht nicht weiter, verrammelt. Mhm. Und das sind Niederlagen, die mich natürlich härter treffen, als wenn ich da irgendwie ein Tattoo, wenn ich da nicht ganz so zufrieden war. Weil es ist ja so, beim Tattoo, das versaut man ja nicht. wenn man das ein paar Mal gemacht hat, macht man ja kein Tattoo, was scheiße ist oder so.
Echt? Also nee, eigentlich, also für dich wird, selber kannst
nein,
ja.
Das, das wird ja, das haut schon irgendwie hin.
Ach so,
ja. Wenn es mal nicht so gut läuft, haut es schon irgendwie hin. Aber man es ist ja eine überschaubare Sache. Das Motiv ist so groß wie eine Hand. Du bist in maximal 3-4 Stunden fertig und das Exemplar ist okay. Mhm. Oder super spitzenmäßig, ah, da hätte ich noch was machen können und hier, da bin ich unzufrieden. Das sind aber Details, das sehen die Klienten ja nicht.
Kriegst ja trotzdem die Bezahlung. Und genau. Auch, also das ist ja alles in sich abgeschlossen.
Richtig, das ist in sich abgeschlossen, überschaubar. Mhm. Und dann gehst du mit so einem Grübeln vielleicht noch nach Hause, aber am nächsten Tag geht's weiter. Da kommen andere Aufgaben auf einen zu.
Ja.
Bei der Kunst ist es so, dass dich das dauerhaft beschäftigt. Ja. Das ist ein existenzialistischer Moment. Du hast dauerhaft diesen Druck, weil eine Form nicht stimmt. Da haben wir wieder dieses Unperfekte. Und dieses Unperfekte
treibt einen. Wenn du an einem Werk dran bist, meinst du?
Zum Beispiel, dann grübel ich wirklich auch darüber nach, ob dieser Zentimeter mehr Farbfläche sinnvoll ist oder nicht. Das bringt mich in unruhigen Schlaf. Mhm. Das ist völlig verrückt, das ist unerklärbar, aber es ist so. Und dass so eine Linie, ob die dann da drauf ist oder nicht, oder die Fläche ist unruhig oder nicht unruhig, das macht mich komplett verrückt.
Aber wie rettest du dich aus diesen Momenten?
Entweder ich mache was anderes, wie zum Beispiel tätowieren. Das ist dann Urlaub von der Kunst aus dem Atelier. Ich habe heute was anderes zu tun. Ich muss mich darum nicht scheren. Ich gucke mir das Bild kurz an. Dann lasse ich es aber auch in Ruhe und widme mich anderen Tätigkeiten. Dann mache ich Tattoo oder was anderes. Oder helfe jemandem bei was ganz anderem oder...
Jetzt habe ich das aber mit dem Hobby verstanden, weil das klang erst so abwertend, aber dann ist es ja wirklich eine Entspannung zur Arbeit.
Es ist eine Entspannung zur Arbeit und es wird aber dann wieder eine Anspannung, wenn man wieder Druck kriegt, so tattoo-mäßig. Also du musst dein Instagram-Account wieder pflegen, du musst dann wieder alle...
Das ist ja doch kein Hobby.
Nee, es könnte auch eine Flucht sein, ne? Dass du sozusagen immer wieder dich rausziehst.
Ja, es ist eine Flucht.
Und so wieder anstrengend, jetzt gehe ich ins Atelier oder andersrum.
Das ist, genau so ist es. Ja, das ist so eine bipolare Bewegung, die Zuflucht und Fluchtpunkt ist.
Ja. Und diese Momente, in denen man fast keinen Schlaf findet, weil man nicht weiß, ob die Farbfläche einen Zentimeter weitergehen könnte, ist das dann so Selbstsabotage oder
nee, das ist ja ein
reales
ungewollt.
Gefühl das ist von... Das ist noch nicht fertig.
Es ist noch
das
nicht,
ist
fertig.
Nicht richtig.
Das ist nicht richtig.
Oder, genau.
Ja. Aber weil du meintest, übertünchen, das ist jetzt nicht so, dass du dich langsam ranarbeitest und einfach nur lange genug dranbleiben musst, sondern es kann auch sein,
das ist ein Geduldsspiel. Wenn der Faden gerissen ist, dann wird es sofort überarbeitet. Und dann kann es passieren, dass es auch weg ist. Ah, also keine Apfel-Z-Taste beim Malen. Da gibt es nur die Flucht nach vorne.
Ja.
Es gibt nur dazu.
Malst du immer, also... Ah nee, du hast gesagt, du machst auch Skulpturen.
Genau.
Also Skulpturen und Leinwände.
Ja.
Ja. Also über, also
Bronzeskulpturen dann so mit Formbau und Modellieren und so. Ja. Aber das muss man sich immer vornehmen. Das kann man nicht so in Wechselwirkung.
Weil das ist ja nochmal was Drittes, ne?
Ja, das muss man sich immer so vornehmen. In Etappen male ich entweder, baue Skulpturen oder tätowiere auch.
Ha, und okay.
Jetzt hatte ich wieder eine Ausstellung gehabt, beziehungsweise die läuft jetzt noch diese Woche
hier
bis Anfang Juni. Und das war auch ganz gut. Es waren 25.000 Leute bei diesem Sommerrundgang in Leipzig.
Na, aber holla.
Und da gab es auch einen guten Zuspruch. Jetzt aber ich merke, dass ich doch auch wieder Tattoo machen will. Und jetzt ist so meine Bewegung wieder zum Tattoo, da ihr mich eingeladen habt zu diesem Podcast. Ist es auch wie eine kleine Zündung wieder, sich in diese Richtung zu bewegen. Und das habe ich auch mehr wieder vor, weil ich das jetzt durch Malerei vernachlässigt hatte und versuche jetzt da wieder anzudocken.
Spürst du mittlerweile die Zyklen? Und sind die immer gleich, wann wieder sich das so...
Ja, schon.
Ist ja so ein Auseinandergehen und wieder zusammenkommen.
Man muss nur gucken, dass man sich nicht verliert dabei, sondern dass man da ganz professionell auch... weiß, dass das so ist halt, ja, dass wenn es sich schlecht anfühlt, dann ist es nicht per se schlecht, sondern man muss das große Ganze im Blick behalten.
Weil wenn jetzt nach der Folge dir Menschen schreiben, dass sie von dir tätowiert werden sollen, dann könnte es sein, sie erwischen einen Zyklus des Nicht-Tätowierens.
Das kann passieren.
Und du würdest erst wieder 4 Monate später einen Termin anbieten.
Vielleicht.
Und zwar nicht, weil du ausgebucht bist auf St. Nimmerleinstag, sondern weil du was anderes machst in der Zeit.
Genau, richtig, so. Ja.
Ja.
Und also ich habe auch Anfragen von Leuten und das mache ich auch. Und Anfragen sind herzlich willkommen.
Mhm.
Und aber ich gehe davon aus, dass es so bleibt, wie es ist, weil man kennt ja schon die Leute, die das gut finden oder nicht, aber das wird sich jetzt nicht unbedingt so potenzieren, glaube ich nicht.
Und du unterbrichst keinen Malzyklus mit dem Tätowieren?
Nein, auf keinen Fall. Ah, okay. Also wenn ich folge wirklich meinem Instinkt und es kann sein, dass ich nächste Woche für einen Monat nur Tattoo mache, weil mich irgendwas gestochen hat oder so.
Und ist die Ausstellung jetzt quasi so ein Meilenstein, der jetzt dann die Kunstphase gerade wieder abschließt ein bisschen?
Nee, nicht abschließt, der es hält es offen, pausiert. Es ist mal wieder sozusagen eine Etappe geschafft.
Ja.
Ja, und habe aber auch genügend Bilder, die noch nicht beendet sind im Atelier. Und da versuche ich mich jetzt wieder ranzuarbeiten, weil meistens nach einer Ausstellung kommt so ein mentales Loch und Prokrastination, ja. Neue Jeans, ja. Vielleicht ein neues Tattoo, ja. Oder irgendwie sowas. Es geht erstmal im Urlaub. Im Sommer und danach werden die Karten neu gemischt und dann geht's weiter.
Und durch was war die letzte Etappe gekennzeichnet?
Durch was sie formal oder inhaltlich?
Nee, inhaltlich, wie so.
Naja,
was für eine Zeit liegt gerade sozusagen hinter dir?
Also in der Malerei habe ich dieses Tattoo-Ding auch ein bisschen aufgegriffen, weil ich die Kontur, die Linie auch eingearbeitet habe,
mhm.
Und habe viele Tattoo-Vorlagen, die ich auf Folien habe auch. Also ich habe so einen Diaprojektor, da kann man auch schön vergrößern, da stellt sich jemand nackt hin, da kann man das Motiv draufsetzen, dadurch schafft man eine sehr expressive Formsprache, man kann das nachzeichnen. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen dran, sowas zu entwickeln, dass man das auch richtig deformiert, dass man den Körper auch wirklich einbindet in das Motiv, dass das Motiv eigentlich der Körper ist und aus dem Körper schreien so Geister raus, die dann so auftauchen. Und das ist eine sehr fast geisterhafte Spiritualität, wenn man da so steht, so ranprojiziert. Ich mache dann immer Fotos.
Ich wollte gerade sagen, dann sind ja Fotos der Outcome.
Die Leute können sich das angucken. Ich habe da auch 2, 3 Leute, mit denen ich Dinge da ausprobiere. Und mal sehen, wo das hinführt. Da bin ich jetzt auch neu dran an so einer Idee, wie man da weitergeht in der Tätowierung, dass man auch sowas wie eine Bildsprache in der Malerei auch im Tattoo noch mehr umsetzen kann und versucht da jetzt auch technisch irgendwie zu überlegen, wie man das macht. Also, dass man auch auf so einen schnellen Impuls gleich mal ein großes Bild tätowiert. Also ich muss jetzt natürlich auch meine Nadelstärken mal irgendwie ändern und muss mal gucken, wie man technisch da rangeht.
Also aber das Medium wäre dann tätowieren, das Tattoo am Ende?
Das ist das Tattoo, aber es kann durchaus auch eine Malerei sein. Also ja. Es ist auch schon aus einer Tätowierung ein Gemälde entstanden oder andersrum.
Mhm.
Oder es wird nochmal variiert, weil ich nochmal eine andere Idee dazu habe. Und
bekommen das Leute, die jetzt bei der Ausstellung sind, mit, dass das ein Tattoo-Einfluss ist? Oder sind die nur eine Linie und verbinden das gar
nicht? Die wissen, dass ich auch tätowiere und sehen, hier manche Sachen, das hast du jetzt gut verbunden, Malerei und Tattoo und Zeichnung. Aber es ist einfach ein grafisches Vorgehen. Ja? Die Linie ist sind grafische Elemente und ich benutze einfach diese grafischen Elemente in einem Einfluss von Malerei und versuche das natürlich auch ineinander fließen zu lassen. Und dadurch entstehen diese Bilder, die da zu sehen sind in dieser Ausstellung. Und es ist halt sowas wie, ich sag mal so ein, wie sieht es aus, eine grafisch neo-expressionistische, tribalhafte Pop-Art oder sowas. Also sehr farbig, aber auch mit nur den Grundfarben, so wie man es im Tattoo auch manchmal, du hast eine kleine Palette, um ein Ergebnis zu bekommen. Und dementsprechend habe ich dann auch in der Malerei, zumindest die Acrylbilder sind mit einer kleinen Palette bestückt. Es gibt aber auch die Ölmalereien, die auch mehr auratisch sind, viel mehr Sphäre haben. Auratisch.
Aura?
Die Aura. weil die durch die Technik bedingt auch viel schlieriger sind oder viel vielschichtiger. Die sind nebulöser und haben eine andere Sphäre. Die sind, sensibler. Die linearen Malereien, die sind eher so plakativ, die wumsen ordentlich. Und die kleineren Ölmalereien, die sind eher sensibel, die haben eine die sind esoterischer, die sind.
Gibt's hier von was, was wir hier, wo wir es gerade sehen?
Also
kurz
hier zum Beispiel
können?
In diesem, das war eine Ausstellung, da gibt es zum Beispiel solche Geschichten hier. Das ist so ein Nachmittag im Zoo. Mhm. Das sieht auch eher aus, als wenn die Zwischenräume der Personen und der Gegenstände mit Beton ausgegossen wären. Mhm. Und ja, das ist eher eine Idee für die Malerei. Das lässt sich jetzt tattoo-technisch, würde das eher so grafisch abstrakt. Also ich weiß nicht, ob das was für ein Tattoo wäre. Mhm. Da müsste man schon sehr überlegen, wie man das umsetzt. Weil die Malerei doch Übergänge hat, die die Tätowierung nicht hat. Weil in der Tätowierung gibt es die Linie, die Schattierung, die Fläche, offene Stellen. Das sind die Parameter. Und in der Malerei ist weder die Linie als Linie oder als Fläche zu sehen. Es ist weder richtig noch falsch. Du bist ganz nah an so einer an so einen Kosmos dran, wo alles richtig und falsch ist.
Ist es nicht aber nur eine Sichtweise? Weil man jetzt sagen könnte, das hier ist das Konglomerat aus zwei Tätowierstilen, die einmal linienbasiert, traditionell sind, funktionieren und einmal eine Art Realismus-Schattierung
also, beinhalten. Ja, ich meine, in der Tätowierung kann man ja auch Verläufe tätowieren. Mhm. Aber ich finde, da bin ich klar strukturiert in der Tätowierung, da gibt es eine Linie, du brauchst etwas, woran du dich festhältst.
Ja, okay.
Du brauchst eine Kontur, das muss irgendwas sein, was man da erkennt. Also du brauchst einen Leitfaden und es geht nur durch die Architektur der Linienzeichnung oder der Dunkelheiten oder der Struktur, die du da herstellst. So eine Malerei zu tätowieren wäre natürlich grandios, aber die müsste natürlich auch in dieser Feinheit der malerischen Möglichkeit tätowiert sein.
Ja.
Wenn man das hinkriegen würde, dann wäre man der Papst der Tätowierung. Also das müsste man wirklich so praktizieren, aber es ist unmöglich. Also es ist einfach nicht möglich. Also ich sehe noch keinen Weg, der dahin führt, durch diese Herangehensweise, durch dieses Bully-Looks übertragen, dieses Projizieren, sehe ich erstmal vielleicht eine grafische Möglichkeit, da dynamisch, zeichnerisch ranzugehen, aber will ich das erstmal probieren.
Ja,
mit den Farben ist eh so eine Sache, also das kannst du nur machen wie ein Drucker dann, also wie ein Computerdrucker, Ausdrucker.
Ja.
Und aber nicht im realistischen Bereich, sondern in so einem Bereich. Und dann musst du schon Durchhaltevermögen haben, um genau solche Nuancen als richtig zu erkennen. Und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Vielleicht ist das auch die nächste Aufgabe in der Tattoo-Kultur, wie man da weitergeht.
Aber das Hauptproblem ist, glaube ich, der Prozess. Ne? Ich stelle es mir auf der Leinwand intuitiv vor.
Naja.
Und ich kann es ja wie ein fotorealistisches Bild abtätowieren. Aber was ist denn das für ein Prozess? Dann muss
genau.
Ich das imitieren.
Weil diese Nuance der Malerei entsteht ja auch durchs Auslöschen
von
Flächen.
Ja.
Und das könnte man jetzt mit einem Backstein machen in der Haut, wenn man frisch tätowiert hat. Könnte man auch probieren. Aber ich glaube, da würden einige Geister aufgeben.
Ja, und ich glaube, das Reproduzieren, was jeder Realismuskünstler könnte jetzt, dieses Bild, weiß nicht, ob das dann den Reiz hat.
Ja. Das stimmt.
Also dann wäre es eine Reproduktion.
Genau.
Aber dann wäre es auch ein anderer Prozess. Deswegen,
absolut,
in der Tätowierung
recht.
Brauchst du immer Dinge, die klar sind. Das macht es auch für mich einfach in der Tätowierung. Das macht mich nicht so fertig, so psychisch und körperlich, weil ich weiß, was zu tun ist. Ich habe die Linie, ich habe den Leitfaden, das wird übertragen. Die Leute kriegen das genauso, wie sie es sehen, also wie das Motiv ist. Okay, die Schattierung, die variiere ich, das ist Vertrauenssache dann, aber es hat sich jetzt eigentlich noch niemand beschwert.
Du zeigst den KlientInnen nur ein Linien, die Linien zeichnen.
Genau. Ja.
Früher hatte noch ich, nicht mit Farbskizze. Nee,
früher hatte ich das so gemacht, aber da habe ich keine Zeit dazu. Ich mache quasi eine Linienzeichnung und mache auch seit ein paar Jahren so Pepper Shades. Ich mache mit mit einem ganz dünnen Liner, Sima-Liner, ziehe ich quasi so besenartig ganz mechanisch die Linien. Das sieht so aus wie industrielle Handpoke-Tattoos, Schattierung. Und das mag ich sehr gerne, weil das so eine Mechanik hat vom Arbeiten, was ich, was auch ein bisschen meditativ ist und was gut vorangeht.
Das sind die letzten, die man auch für die HörerInnen, das könnt ihr sehen, auf den letzten Tätowierungen.
Das funktioniert. Ja, genau. Das meinst
du. Ja. Genau. Als Tätowierung auch super, ja. Weil es eben auch nicht dieses, sag ich mal, Mainstream-Dotwork ist, sondern noch eine gewisse Härte hat und dem ist irgendwie so ein
Allein. Es hat eine gewisse Strenge. Also die Linie, die ist richtig fest, die hat eine Spannung und durch diese Schattierung kriegt die so eine schmutzige Aura und damit lockert sich dieses Motiv nochmal auf und es wird auch nicht zu dunkel. Ja, es ist ein Motiv, du hast Schwarz drin, aber nicht zu viel Schwarz. Das wird auf jeden Fall als dauerhaftes Bild noch gut aussehen. Es ist eine schöne Balance zwischen Schwärze und gar nichts.
Aber das Wort Schmutz ist es eigentlich, weil der Mainstream, so nenne ich es jetzt mal, Pepper Shade oder, na gut, beim Pepper Shade nicht, aber Dotwork, der will es ja eigentlich sauber, plastisch, ordentlich haben und bei dir ist es tatsächlich meiner Meinung nach auch das
Wort Schmutz. Ich will auch daneben liegen. Ja. Ich will, dass es eine, wie so eine Schmauchspur ist.
Ja, genau.
Wie so eine, wie eine Patina, die da noch über dieser Linie drüber liegt. Aber ich meine, ich habe das Rad ja nicht neu erfunden damit. Es gibt es ja, das kann man im Internet ohne Ende sehen mit diesen Pepper Shades und mit der Erfindung der Rodari-Maschinen. Da benutze ich übrigens noch eine der letzten Digi-Golden-Maschinen.
Ah, ja.
Die ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und mit der kann ich das machen, weil die Kraft hat und die
Mit der machst du die Pepper Shades?
Ja, genau. Okay. Ja.
Obwohl es ja auch eine Entscheidung ist, weil du hast ja das Wort schon schmutzig oder schlierig. Also das, darum geht es ja, glaube ich, eigentlich von der Technik.
Genau.
Die anderen wählen die bewusst nicht.
Nee, also mit Magnum hatte ich früher gearbeitet. Das mache ich heute auch noch, wenn ich Farben einbringe in Fläche. Aber das wird mir zu flächig, die Schattierung. Und das ist mir zu platt. Mhm. Und es wird mir am Ende zu flatschig, dieses Bild. Es wird so flach, dunkel. Es verschwimmt in sich selbst. Mhm. Und das habe ich hier nicht mehr. Mhm. Und sie verheilen schneller, auch gut.
Ja.
Ich habe nochmal eine Nachfrage, weil du vorhin meintest, dass aus meiner Sicht her ist ja ein Bild, Öl, Acryl, ständig übermalbar. Wie kann man da in die Sackgasse geraten, wenn ich es ständig übermalen kann? Und ich sehe ja bei der Tätowierung eher eine Schwierigkeit, dass ich mich ja festlegen muss und am Ende der Sitzung ein schwer veränderbares Bild habe. Wie? Weil ich hätte es mir so gefällt, wenn dir eine Schicht nicht gefällt, nimmst du die nächste Schicht. Machst du es so lange fertig.
Ja, aber im Tattoo ist es ja auch so. Ich meine, ich habe jetzt auch schon meine vierte Schicht an mancher Körperstelle angefangen. Das stimmt. Und das ist ja auch eher so ein Trend, der voranschreitet, dass man viele Leichen irgendwie tätowiert hat und dass man die nicht mehr haben will, spart man sich den Weg ins Laserstudio. Für das Geld kriegst du zwei Schichten über den Körper drüber. Und deswegen werden so Cover-Ups gemacht oder Layering oder es wird übereinander gesetzt. Dadurch entsteht natürlich auch eine neue Qualität an Energie von Grafik oder von Bildern. Dieses Layern übereinander, das sind auch wunderbare Energiefelder, die da entstehen. Das wird auch mehr abstrakt. Ja? Also die Tätowierung wird dadurch auch viel abstrakter und undurchschaubarer, weil die Illustration ausgelöscht wird. Das wird eine Überlagerung. Ja? Das ist irgendwie, was übrigens auch so ein Element in meiner jetzigen Malerei ist, dass viele Motiven sich überlagern, sodass die sich fast am Ende selbst auslöschen. Also setzt du ganz viele Motive übereinander, löschen die sich gegenseitig selbst aus. Sie werden zu sowas wie ein Brei oder eine Fläche oder so ein Cluster.
Und hast du das aus dem Tätowieren gezogen?
Das habe ich aus dem Tätowieren gezogen, ja. Und das habe ich in die Malerei gepackt für mich, aber eher im grafischen Bereich.
Ja.
Und das malerische Element daran sind sozusagen die Flächen, die diese grafischen Elemente ineinander verbinden als Räume.
Ja.
Die Malerei ist, also meine Malerei ist eigentlich quasi in der Aura, wie ich sie herstelle, eher so räumlich. Das ist so ein verzwickter, eine verzwickte Räumlichkeit, wo man nicht weiß, ist es oben oder unten oder geht es nach hinten oder nach vorne. Mhm. Da kommt nochmal eine andere Qualität rein, die du im Tätowieren nicht hast. Das ist also, die Malerei ist da quasi das Bodenlose. Das ist außerhalb aller Vorstellungskräfte, die man über Bilder haben kann, weil das ein Zustand ist, in so eine Malerei reinzufallen, um solche Räume zu erschließen, mhm. ist das ein ganz eigener Prozess, wo das beim Malen erzeugt wird. Mhm. Durch Flächen und durch Wegwischen und über Malen und auch wieder überlagern. Das ist sozusagen the next level von Bilder machen irgendwie, diese mhm. Räume herzustellen. Mhm.
Und das, trotzdem nochmal die Nachfrage, ab wie entsteht die Sackgasse, wenn du ja eigentlich immer weiterarbeiten kannst und überlagern kannst?
Mhm. Also in der Malerei oder im Tattoo?
In der Malerei.
Also ja, die Sackgasse ist natürlich, dass du den Faden verlierst zu dem, was du eigentlich wolltest und was du bisher hergestellt hast. Wenn du da keinen Zusammenhang mehr siehst und du bist übers Ziel hinausgeschossen, dann muss man ein neues Bild beginnen. Oder?
Ach so. Du willst schon noch was am Anfang.
Ja, ja, sicher. Es gibt eine Idee von Bild und ja. das setzt man voran. Das ist wie eine Stimme, die einem sagt, du musst dieses Bild malen. Ah. Und dem folgst du. Das ist eine innere Stimme. Es gibt formale Beziehungen nach außen, Inspirationen, mhm. die in einer abstrakten Weise wirken, um da voranzugehen. Dann machst du eine Skizze, dann setzt du da Linien, dann hast du da Motivik, die setzt du vielleicht rein, vielleicht werden die auch wieder weggenommen und du setzt was anderes drüber. Und so entsteht eine Interaktion von Formen und technischen Raffiniertheiten, die am Ende das Bild ergeben.
Und du verlierst eigentlich das Gefühl dazu. Also das ist, es ist ja physisch noch ein Bild da.
Ja.
Aber du bist emotional meint, genau. oder gedanklich raus und dann ist es für dich gescheitert?
Nicht unbedingt. Entweder bleibt es als Leiche erstmal
Leiche
stehen.
Geht auch, stimmt.
Und dann wird diese Leiche nach 2 Jahren hervorgeholt und zum Leben erweckt. Dann werden mehrere Defibrillationsversuche angestellt durch Partienmalen, wo man sich bestimmte Partien des Bildes raussucht und dann wird versucht, dieser Leichnam zum Leben zu erwecken wieder. Und dann wird es vielleicht ein anderes Bild oder du schaffst es an der Stelle, das Bild lebendig zu machen.
Was hat der Leichnam als Vorteil zum weißen, zur neuen Leinwand oder was?
Es hat schon eine Systemik in sich, das Bild. Es hat schon Flächen und eine Geografie, was die weiße Leinwand nicht hat.
Also
es hat schon pulsierende Flächen. Die nur darauf warten, gezündet zu werden.
Ja.
Und durch den Abstand hast du einen neuen Perspektive.
Hast du auch die Rigorosität, da radikal ranzugehen. Ja. Es tut dir nicht mehr leid, dass du 2 Wochen umsonst gemalt hast, was du ja in dem Sinne nicht gemacht hast. Du hast nur investiert in Arbeit, die an einer ganz kleinen anderen Stelle zum Blitzen kommt.
Stimmt.
Aber diese 2 Wochen in der akuten Phase kann ich mir vorstellen, dass sie stark beeinflusst. Und wenn das eine Leiche ist.
Da kann man nur hoffen, dass Terpentin so gut wirkt, dass man so vergesslich ist.
Bist du geneigt, das zu lange noch nicht zu erkennen, dass es eine Leiche werden soll? Den toten Fisch zu lange?
Das kann sein.
Zu versuchen?
Das kann sein. Meine Tochter sagt auch ab und zu: Papa, hör doch mal auf mit dem Bild. Mach doch mal. Das sieht gut aus, lass es doch mal so. Und da hat sie auch recht, aber dann sage ich auch, ja, aber guck mal, wenn ich an der Stelle weitermache, dann kann ich so einen Raum betreten, der sich sonst nicht öffnen würde. Mhm. Und dann mache ich halt weiter. Aber wie gesagt, es ist ein Hin und Her. Es ist manchmal gut, aufzuhören und es ist manchmal gut, weiterzumachen. Mhm. Und das ist eine schöne Arbeit im Atelier zum Beispiel.
Ja. Welche, weil du vorhin gesagt hast, es gibt noch ein paar Gemälde, die gerade rumstehen und noch weitergemacht werden müssen.
Die wollte ich noch für diese Ausstellung malen, aber habe dann keine Lust mehr gehabt.
Haben die einen inhaltlichen roten Faden? Oder?
Na, die haben einen größeren inhaltlichen roten Faden, weil die verknüpfen meine Arbeit von vor 2 Jahren mit der von jetzt und mit der von in einem Jahr vielleicht. weil da auch neue Elemente drin sind, okay, die, wo es hingehen kann. Aber ich weiß nicht, wo ich landen werde damit.
Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wie wichtig ist denn das, dass man das verknüpfen kann, deine...
Ich glaube, naja, das Ding ist so, weil wir hatten ja vorhin das Image in der Kunst.
Hast du
keine?
Es
ist natürlich von Vorteil, dass du als Künstler, denke ich, auch lesbar bist mit Elementen, mit Bildern, die man sofort dir zuordnen kann.
Zuordnen
zu lernen. Es ist natürlich ein schwieriges Feld, da Neuerungen reinzubringen. Mhm. Also die Bilder, die ich jetzt gemalt habe für die Ausstellung in Leipzig, höre ich von manchen Leuten, dass sie es gut finden, dass man sozusagen auch grafisch und poppiger und farbiger wieder expressiv wird. Mhm. Und andere sagen, das ist aber, ist es jetzt Tattoo, ist es Plakatkunst oder so, das ist gar nicht deins, aber es ist schon meins, weil dieser Ausdruck, der da drin steckt, den habe ich ja auch in meinen Tätowierungen oder in meinen Grafiken, mhm, oder? Also es gibt bestimmte formale, eine Formalität da drin, die eigentlich in all meinen Arbeiten zum Ausdruck kommt. Nur sind die an dieser Stelle vielleicht uniformer in der Farbwahl, mhm, aber trotzdem erkennbar in der Illustration oder in der Erzählung der Bildsprache. Nur ist es fragmentarischer angesetzt.
Das verstehe ich, dass man da dem einen fällt es leichter zu übersetzen oder das dahinter zu gucken oder das Gesamte zu sehen. Der andere möchte eben, dass es aurahaft wirkt oder was du vorhin gesagt hast.
Also mein Wunsch ist es natürlich auch mehr in die Abstraktion zu gehen, da diese Erzählung auch ein bisschen aufzulösen, weil ich immer, also ich habe oft die Angst, dass man zu sehr infantil wirkt mit so einfachen Motiven. Mhm, das ist vielleicht eine Angst, die unbegründet ist, aber vielleicht muss man dann auch diesen Weg gehen, erstmal, um das rauszufinden. Also deswegen überlagere ich auch so komische Trommelclowns miteinander, die als Tattoo-Motiv sehr unheimlich wirken, mhm, spaßig und unheimlich, aber in der Erzählung doch nur so Clowns sind, so klischee-mäßig.
Schönes Beispiel, ja.
Aber wenn du die übereinander lagerst, entsteht da ein anderes monströse Abstraktion. Das ist, mhm, was mich dann sehr reizt, dass man diese Motivik auch auslöscht durch Frakturen, mhm, innerhalb dieser Bildsprache. Mhm. Dass man die also nicht mutwillig zerstört, nicht aus zerstörerischem Zwang, sondern aus spielerischer Leichtigkeit das variiert und da eine Art Typografie draus setzt aus Signaturen von Bildern.
Das ist natürlich auch ein toller Trick, weil es ist ja weiterhin das infantile Trommelclownchen, aber es ist nur verzerrt, versteckt oder verhüllt und schon
wird dadurch komplexer. Kriegen die auch eine andere Erzählung. Mhm. Die werden, wie gesagt, auch komplexer. Die kriegen einen anderen räumlichen Zusammenhang. Mhm. Sie werden gezerrt, gedehnt. Die, mhm, Zeit wird auseinandergedehnt. Ja, die Zeit wird langsamer. So eine Art Zeitdilatation. Ja, das ist quasi auch so ein Phänomen, was man dann so einbringen kann als Idee, als kosmische Idee, mhm, vielleicht. Mhm. Und aber das ist, ja, das wäre vielleicht auch so ein Abbild der Malerei an sich, dass sowas wie Bilder malen auch was Zeitloses ist, was, mhm, nicht im Hier und Jetzt verankert ist, sondern das ist eine verrückte Bewusstseinserfahrung.
Wie weit ist so Philosophie, Esoterik, Spiritualität außerhalb von gesellschaftlichen Konzepten denken?
Das sind meine Tarotkarten hier. Der Telefonmann.
Aber weil du so Zeitlosigkeit anspielst, ist das eine Welt, mit der du dich beschäftigst oder Ideen oder bist du doch sehr weltlich?
Ich bin schon sehr weltlich. Ich bin jetzt nicht der große Denker, das bin ich nicht. Ich bin aber interessiert an solchen Denkversuchen.
Nicht der große Denker, sondern das ist eine starke Aussage.
Na, ich habe eine Grübelneigung. Ja, das bringt einen immer. Ich bin nicht depressiv, aber ich bin Grübel geneigt und mache mir schon meine Gedanken. Also ich mache jetzt nicht einfach so einen Pausenclown, der übereinander lagert mit dem anderen, weil das fetzt oder so. Ja. Genau, das sondern wäre, weil es gibt schon gewisse Symboliken, die ja. ich interessant finde. Ja, ich für mich ist dann dieses Symbol von diesem Clown, dass er eine armselige Gestalt ist, mhm. aber auch sozusagen Macht anstrebt, ja, mhm. Sich durchzusetzen, dominant zu sein. Vielleicht auch ist es so ein eigener Clown, den man hat, den man besiegen will oder auch vorantreiben will. Bösartig zu sein oder liebevoll zu sein.
Also da ist auch eine eigene Spiegelung drin.
Naja, alles ist ja eigentlich eine ja. Spiegelung. Also man kann sagen, dass jeder Künstler, jede Künstlerin, whatever, auch ein Selbstbildnis herstellt mit seiner Kunst.
Außer es wird nur gemacht, damit es fetzt.
Oder so.
Ja.
Weil es gibt Kohle dafür oder genau. die Zigarettenpause.
Das ist eigentlich noch. Ein ganz guter Satz, finde ich. Das ist nur, nicht nur, weil es fetzt.
Ja, das bringt es auf den Punkt, genau. Ja. Und das muss ja dann nicht philosophisch oder esoterisch sein.
Sondern es wird ja automatisch philosophisch, weil es regt ja zum Denken ja. an. Also du unterhältst dich ja dann über Räume ja. und Dimensionen und dann wird es ja zur Philosophie. Oder wenn diese Räume und Dimensionen Begrifflichkeiten auffassen, dann wird es ja philosophisch.
Wenn dir sowas reingespült wird, ein Einfluss, ein Impuls, wie entscheidest du, ob das eine Skulptur wird, ob wann das eine Malerei wird, ob das eine Tätowierung
sich Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich gerade ein bisschen verloren, das versuche ich wieder zu finden. Ja, aber okay. wie gesagt, nach so einer Ausstellung
ja.
hat man immer so ein mentales Loch, weil du arbeitest anderthalb Jahre für einen Punkt, wo auch die Möglichkeit besteht, dass man was verkauft, mhm. dass man ein Gehalt bekommt. Und da ist man auch so nervlich ein bisschen angespannt mhm. und das muss ich jetzt erstmal wieder lösen, das Band. Und
ist das spürbar für dein Umfeld?
Auf jeden Fall, ja klar. Ja. ja, schon.
Du kannst es nicht so gut. Teflonartig.
Nee, man beschäftigt sich dann mit anderen Dingen, aber es ist so, man ist auch launenhaft und unausgeglichen und muss sich halt Dinge suchen, die das wieder zurücksetzen.
Wie lange oder kurz hältst du deine Kunst aus, wenn es fertig ist? Ist es dann schon fast wieder furchtbar zu ertragen?
Nee, ich denke halt immer weiter, aber ich habe irgendwann beschlossen, nicht im Machen weiter zu denken für dieses Bild, sondern in der Bildwelt unterwegs zu sein. Also ich kann auch meine Bilder betrachten und freue mich, da reinzugehen.
Ja.
Also im Kopf.
Du hältst das also aus. Du kannst ja aushalten,
klar. Deine Werke. Ich muss es mir ja selber weiter erklären.
Ja.
Es ist ja kein endgültiges Bild, was man da sieht als fertiges Bild. Es ist ja nur ein Denkvorschlag, auch für mich selbst. Das ist eine Momentaufnahme des Bildes in dem Verlauf, wie es gemacht wurde, aber irgendwann hat es seinen Endpunkt gefunden.
Also du hast einfach nur in einem Prozess einen Stopp gemacht, aber es ist eigentlich nicht zu Ende.
Richtig, es ist nicht zu Ende, aber es ist für den Arbeitsprozess zu Ende und es gibt keine Möglichkeit, das zu Ende zu malen.
Ja.
Deswegen ist es fertig.
Ja.
Also im Gedanken läuft das Prozedere die ganze Zeit weiter und jedes weitere Bild ist nur eine weitere Adaption dieser Bildwelt oder dieser Vorstellungskraft der Räume, die da entstehen, die sich da auftun.
Was ist der längste Zeitraum oder wann wird es kritisch? Wie lange kannst du an einem Bild, gibt es da eine Zeit, wo du sagst, also mit diesem Geld verdienen, für Familie sorgen, wie viel Freiraum gibt es da?
Na, ich hatte bisher immer Glück, dass immer was funktioniert hat. Mhm. Und das längste an so einem Bild waren schon mal anderthalb Jahre, boah, wenn das ein großes Bild war.
Respekt.
Und ich mal die auch parallel. Sind mal 25 oder 30 Bilder am Machen. Und die werden dann aber immer weggestellt. Also manchmal kann es sein, dass selbst ein kleines Bild 3 Jahre im Atelier rumwelgert und dann wird es irgendwann mal wieder ausgekramt und blitzschnell ist ein Bild entstanden und dann ist es fertig und großartig, wunderbar. Ich freue mich einen Tag lang und dann fängt es von vorne an.
Ja. Du hast ja, man hat ja in dem Fall als bildender Künstler auch gar nicht diese ganz schnelle Möglichkeit, es an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen. Ne? Also weil es ist jetzt nicht wie die befriedigende Stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, bei euch, die befriedigen Zustand.
Wenn du einen guten Galeristen hast, am richtigen Ort, mit den richtigen Kunden, dann...
Dann kannst du es einen Tag später eigentlich dahin bringen und...
Genau, und du hast es schon...
versucht es wieder zu verkaufen.
Genau.
Aber das ist ein Einzel... Das ist die Minderheit.
Naja, also die wenigsten können davon leben, beziehungsweise die allerwenigsten haben gute Galerien, die für sie in die Bresche springen.
Ja, genau. Ja.
So
stell ich also es steht vor. Dann, ich meine jetzt über das Bild, was du gerade exemplarisch gesprochen hast, wofür du dich jetzt dann gestern gefreut hast, das kann jetzt Monate ins Land gehen, bis es erstmal einen Zuschauer findet.
Genau.
Und Jahre, bis es vielleicht noch eine Käuferin findet.
Absolut, ja. Also meistens werden ältere Bilder viel später verkauft. Also die jetzt gemalt werden, werden viel später verkauft. Das ist so versetzt.
Und du stehst ja zwischen diesen ganzen...
Genau, wenn man sich auch weiterentwickelt, glauben die wenigsten daran, dass es was ist, weil es hat nicht die Elemente von dem vorherigen.
Ja. Ja.
Deswegen wird es beäugt, aber es geht dann weiter. Die nächsten Bilder, die du malst, haben auch nicht wieder das, was die davor hatten, aber dadurch werden die davor wieder etabliert.
Ja.
Die werden dann auch wieder interessant.
Das ist beim Tätowieren ja ähnlich. Ja.
Genau. So.
Ja.
Und man glaubt ja nur dem, was eine Referenz hat.
Ja.
Und wenn Dinge schon passiert sind, dann sind die interessant.
Mhm.
Aber es gibt natürlich die Künstler oder die Tätowierer, die das erkennen für sich. Die sehen diese Energie darin, die Elemente, die sie selbst, wo sie selbst dran sind. Und die erkennen natürlich schon in der Zeit, in der sie leben, was Interessantes daran.
Exakt. Ja. So würde ich es auch sagen. Es gibt Phasen, wo ich sehr viele Kollegen habe oder spezielle Sammler. Dann weiß ich, ich habe gerade was Neues entwickelt. Und dann gibt es Phasen, wo diese Menschen nicht kommen, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt gerade im Sicherheitsbereich. Das spricht jetzt die breite Masse an, die diese Sicherheit empfinden, glaube ich, oder Kontrolle empfinden, weil sie was Gewohntes sehen. Ich weiß gar nicht, was das Bedürfnis ist. Oder vielleicht, weil sie noch nicht so mutig sind. Wie,
weiß
nicht, was die Bedürfnisse sind.
Ich weiß es auch nicht. Also, aber so funktioniert es, glaube ich.
Mhm. Gab es schon mal den Moment, in dem du gedacht hast, du malst jetzt was für den Zuschauer?
Du meinst so ein Hochzeitsbild? Es kamen Leute, die haben ein Foto vorbeigebracht, die wollten ein Hochzeitsbild. Das habe ich gemalt. Und dann habe ich...
Vom Foto?
Ja, und dann habe ich 2 Jahre später das Foto von dem gemalten Bild genommen und habe eine Tätowierung dann mal gemacht davon.
Okay.
Und von dieser Tätowierung habe ich dann einen Holzschnitt gemacht mit einer Motorsäge. Und das ist sozusagen eine Transformation.
Noch, ja.
Also das kann auch sein, dass ich das Motiv in 5 Jahren nochmal nehme und dann ein ganz großes Gemälde davon mache.
Ich meinte eher, ob du, weil sich ein Trend dann zeigt, dann sozusagen auch
Trends hab
unter
ich
dem
nicht.
Druck stehst.
Nee.
Man müsste, weil jetzt wird ja alles wie bei, wie heißt es so? Dumé, dann so einfach naiv der Hummer auf der karierten Tischdecke neben dem Glas und das sehr einfach gezeigt. Und jetzt musstest du auch
vielleicht
sowas
ist
bedienen.
Es inspirierend. Also ich meine, hört sich ja erstmal gut an. Hummer und karierte Tischdecke, das hat schon was zu bieten. aber auf die zündende Initialisierung bin ich noch nicht gekommen mit dem Motiv. Aber Moden bin ich noch nie wirklich, also
das
nicht
genau.
Hinterhergegangen.
Ja. Wo könntest du diese Moden sehen? Also gibt es einen Marktplatz?
Ja, die Kunst hat ja viele Wege, die Tätowierung hat auch viele Wege. Es gibt überall Nischen und ich hocke wie eine Spinne in der einen Nische, die anderen in der anderen Nische, je nachdem, was einen interessiert, was einen dazu verleitet, da reinzuschauen, das gut zu finden.
Und dann konkreter gefragt, wo ist dein Mainstream? Also wo siehst du in der Kunstwelt dein Mainstream?
Ich glaube, in der Kunstwelt sehe ich mein Mainstream in Farbverläufen, die sowas wie einen Himmel darstellen und sowas wie eine bedrohliche Sonnenuntergangsstimmung darstellen.
Mhm.
Oder Tiger, die ganz bunt gemalt sind und miteinander kämpfen. Das ist mein Mainstream, damit, wenn man das richtig ausformulieren würde auf so einem Kunstmarkt, wäre das von kurzer Dauer wahrscheinlich sehr erfolgreich. Das hatte ich auch kurze Zeit, aber ich merke, das befriedigt mich nicht. Das befriedigt nicht meinen Formendrang, da auch andere Experimente anzustellen.
Aber das wäre jetzt eine Sache, wo es Käufer gibt, was gefällig ist? Oder wie wird es jetzt Mainstream für dich?
Es sind Motive, die man erkennt, die auch Referenzen haben. Ja, kämpfende Tiger, oh ja. Sonnenuntergänge, Kaspar Friedrich, Rousseau, Henri Rousseau. Das sind in der Kunstgeschichte Referenzen, die gibt es schon. Wenn man solche Andeutungen macht, dann schlägt das ganz klein die Kerbe von diesen Referenzen.
Das meinte ich, genau. Ja.
Und so ist es natürlich auch mit abstrakter Kunst oder Picasso-esken Figuren, Figurinen. Da hätte man auf kurze Dauer eigentlich einen Markt, aber das ist ja, man will ja sowas wie die guten Geister heraufbeschwören. Man will ja nicht die Flaschensammler als der Malerei oder so ansprechen. Oder vielleicht doch, dadurch denen Unrecht, ja. Das ist ja, vielleicht lauern die da auch, das weiß man ja nicht. So wie der Tätowierer, der eigentlich Maler ist, oder der Maler, der auch tätowiert. Also man darf es auch nicht unterschätzen, aus welcher Richtung was kommt.
Das ist schnell so ein,
das ist dann die schnelle Arroganz, die man da so an den Tag legt, weil man denkt, man hat es kapiert und redet so schön wolkig darüber. Aber eigentlich weiß es auch nicht. Ich bin auch nur ein Schauspieler, ich weiß schon, was ich will, und ich weiß auch, von was ich rede, denke ich. Aber am Ende stellt sich immer die Frage neu, wie geht das eigentlich? Und ich bin immer froh, selbst nach so einer langen Zeit von Tätowieren, wo ich trotzdem aufgeregt bin, eine Tätowierung zu machen, weil ich mal 2 Wochen nicht tätowiert habe oder 3 Wochen und denke, oh Gott, kann ich das noch? Ich will doch auch das gut für mich machen. Und dann ist es so wie Fahrradfahren. Man springt da auf und dann geht's schon wieder.
Ja.
Aber es ist auch wie eine Sportart. Man muss es trainieren, man muss da irgendwie drin sein. Der Muskel muss sich irgendwie aufbauen. Sonst fehlt der Flow. Das ist die Unzufriedenheit dann auch. Also denke ich, so empfinde ich das.
Ja, und manchmal sieht man ja in Tätowierungen so eine Aufwärmphase, weil die Pause so lang ist. Und dann denke ich so, naja, ist auch... ist auch ehrlich, aber wenn man weniger Pausen hat, sind diese Aufwärmphasen nicht, und man wird irgendwie ja flow, lockerer, mutiger oder sowas. Aber ist es beim Malen auch so, wenn du zu lange Pausen hast?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die besten Phasen in der Malerei sind schon die, wo man lückenlos dran ist. Wo du es kaum warten kannst, ins Atelier zu gehen, weil du diese Partie noch malen musst. Dann machst du das, dann geht es zur nächsten Partie und also Partie meine ich Abschnitte von Bildern, beziehungsweise mehrere Partien. Und so baut sich das dann im Ringelreihe auf, und so geht es voran. Und bei Tattoo ist es so, dass wenn ich im Flow bin, Motive zu zeichnen, dann ergibt sich das eine aus dem anderen. Es geht dann irgendwie ganz schnell. Ich habe vor, nur eine Zeichnung zu machen, und am Ende hast du 20 Stück gemacht und denkst, ah, super, gut, hast du heute mehr hingekriegt, als du wolltest. Und dann muss man da dranbleiben. Eigentlich muss man da richtig das runterreißen, und dann hat man wieder so ein Kontingent an Motiven, an neuen Motiven. Und da bin ich gerade am Graben, weil ich tue mich sehr schwer damit, mich hinzusetzen und zu zeichnen. Ich lenke mich mit anderen Dingen ab. Das ist irgendwie nervig.
Mit was?
Keine Ahnung. Das ist, mit was lenke ich mich ab? Mit Musikschule. Ich gehe auch zur Musikschule. Ich spiele Schlagzeug. Ich gehe jede Woche zur Musikschule seit über 10 Jahren und bin noch Schüler. Und spiele auch in so einer Schülerband in der Musikschule. Da spiele ich Schlagzeug. Wir haben so eine Swing-Jazz-Band. Wir machen so Bebop, Swing, Latin. Und das ist kein professionelles Hobby, es ist ein Hobby von mir.
Hobby.
Ein Hobby. Ich bin froh, damit kein Geld verdienen.
Aber das ist, damit lenkst du dich ab, in dem Sinne, dass du sozusagen zwischendurch übst.
Zum Beispiel.
Statt jetzt an der Leinwand dran zu bleiben.
Das ist so fürs Gehirn auch was anderes. Du zählst, du zählst einen Rhythmus, oder du wechselst die Seiten.
Ja.
Du musst verschiedene Bewegungsabläufe oder Taktarten ändern. Du zählst Rhythmen, du halbierst die, du verdoppelst die, du machst triolische oder quintolische Motive. Und das fühlt sich gut an. Das fühlt sich, also ich habe einen Freund, der ist Physiker, der hat mal Telefonbücher gesammelt und hat sich die vorm Einschlafen mal angeguckt, weil er so Cluster gesehen hat, so ein theoretischer Physiker. Und der fand das super interessant, weil da kribbelt es, glaube ich, auch im Gehirn, wenn man Muster erkennt.
Das kann ich nachvollziehen.
Ja? Und das sind aber ganz abstrakte Formen, so wie vielleicht Zahlen und Buchstaben auch Farben haben. Für dich andere Farben als für mich. Was nicht unbedingt so Synästhesie ist, das heißt, glaube ich, noch anders. Ich also weiß nicht genau, aber das ist ein anderer Prozess im Gehirn. Und so ist es wie mit dem Musikmachen für mich, dass ich da andere, eine andere Form Einhüllung habe von innen.
Ja.
Du bist nochmal beschäftigt mit einem anderen Move innerlich.
Wie weit, wie kriegst du das, wenn du in so einer Phase bist mit dem, mit der Familie? Also wie weit darf sie einwirken oder wie weit unterwirfst du dich dem Familiengeschehen?
Also ich bin voll integriert im Familiengeschehen und das klappt eigentlich gut.
Du sitzt nicht im Elfenbeinturm.
Also sowohl als auch. Also ich sitze im Elfenbeinturm, aber ich kann auch umswitchen. Also ich
du bist erreichbar.
Auf jeden
emotional
Fall.
Und physisch emotional erreichbar.
Und physisch erreichbar.
Ja.
Ah, okay. Du hast zwar jetzt das Potenzial oder den Flow.
Also manchmal rappelt es im Karton und da gibt es dann einen Streit, weil wieder gestaubsaugt werden muss und dann sind alle verrückt. Und dann knallt es mal kurz im Karton und dann ist wieder gut.
Ja.
So. Und da leiden alle drunter kurz, aber nicht, also ich leide auch manchmal darunter, aber ich bin dann nicht nur Täter, sondern auch mal Opfer, auch andersrum. Und die Kinder und so eine Beziehung halten einen auch auf Trab, und, aber es funktioniert ganz gut. Ich bin ein glücklicher Mensch, ich habe zu tun mit meinem Leben und finde es auch gut. Ich will auch nichts anderes machen. Oder vielleicht ein paar neue Sachen ausprobieren, keine Ahnung, vielleicht, was könnte ich mir mal vorstellen, Friseur ist ein schöner Beruf, Schuhmacher vielleicht.
Oh, das ist auch ein schöner Beruf.
Ja, Goldschmied würde mich interessieren.
Ja. Was würdest du machen?
Naja, die Überlegung ist ja jetzt, deswegen auch das Gespräch.
Entschuldige, dass ich dir reinquatsche, was machst du, wenn du keine Tattoos mehr machen kannst?
Perspektivisch.
Wenn ich
nicht mehr mache. Na, da wäre die Überlegung, dann in na gut, das Kunsthandwerk, an die Staffelei zu gehen, aber was meinst du, dass meine Hände gar nicht mehr...
Nee, dass einfach niemand mehr kommt, oder weil du auch ausgelaugt bist, du kannst es auch nicht mehr sehen.
Na, ausgelaugt bin ich nicht, also ich glaube, ich würde einfach klassisch das Medium, oder was du, wie du dein Atelierleben beschrieben hast, genau das... Da zieht es mich dann auch an. Also wirklich in die Abschottung zu gehen und mal zu gucken, was kommt dann daraus, ohne einen Wunsch zu befriedigen. Genau dieses Meditative wäre jetzt der nächste Schritt. Weil vorher war aus diesem, ich bin in mich gekehrt, öffne mich jetzt anderen Menschen und habe dann am Anfang das als nervig empfunden und jetzt als wert. Und jetzt geht es, glaube ich, wieder in die andere Richtung zu sagen.
Aber in der Kunst ist es halt auch nervig. Du hast dann auch eigentlich mit Leuten zu tun, die auch anstrengend sind, weil da gibt es auch so Bedürfnisse, die gedeckt werden müssen. Dann hast du mit Leuten zu tun, denen schuldest du dann auch einen Gefallen, die machen was für dich. Das ist dann, kann auch sehr anstrengend sein.
Genau, das merke ich jetzt gerade.
Die Leute sind auch sehr kritisch, ja. Wenn du da in erster Front stehst mit so einer Ausstellung, dann kriegst du auch alles ab. Also da wird auch kritisiert. Das ist auch für manche richtig scheiße, was du da produzierst, weil du ein schlechter Künstler bist oder für die oder das ist, also das muss man dann auch aushalten.
Das sind die,
und es lehnen einen Leute ab, ohne dass sie es einen sagen. Und das ist, aber das ist dann nur hypothetisch, aber es gibt es, weil man hört es ja dann immer von anderen.
Ja, ja, voll.
Und das, warum soll man ausgeschlossen sein
davon?
Da merke ich auch diese Kritikkultur, also dass es in der Kunstwelt wesentlich härter ist. Und Tätowieren ist das alles.
Nee, nicht, das ist, ich würde sagen, es ist, glaube ich, überall hart in allen Sparten der Künste, egal was es ist. Die Schuhbaukunst oder
ich glaube, es ist überall, egal was man macht.
Ja, also es ist
Aber wie wird es veröffentlicht zum Beispiel? Im Tätowieren gibt es es jetzt nicht wirklich als Veröffentlichung. Es gibt ja keine Kritiker,
ja, aber also ist ja, berufliche wie er sagt, Kritiker. Dass
es naja doch, es gibt halt Leute, die das nicht gut finden. Das, entweder stört es einen nicht oder es stört einen. Ich meine, man hat sich selbst so ein Selbstvertrauen angeeignet, weil man auch das gut findet, was man macht, was ja auch super ist. Und wenn man das aber nicht hat, dann wird es hart. Dann
aber
ist man getroffen davon.
Das auf jeden Fall, aber zum Beispiel gibt es ja Kritiker mit einer Machtposition in der etablierten Kunstwelt. Mhm. In Tätowieren ist das alles noch, es gibt eigentlich nicht den, die Kritiker, die so viel Macht haben, dass jemanden nicht reinlassen in eine Galerie oder reinlassen oder was auch immer, sondern du hast halt immer deine Fangemeinde oder deinen Endabnehmer pro Tag, das verteilt sich auf mehrere Leute.
Na, eigentlich in der Tattoo-Szene ist man sehr freundlich miteinander.
Das
freundlicher als in der Kunst. Mhm. Das stört mich aber manchmal, weil man nicht Tacheles miteinander reden kann.
Exakt.
Weil sonst immer gleich Leute eingeschnappt sind oder so. Oder man hat einen falschen Ton drauf oder irgendwie sowas.
Da geht es um persönliche Sachen und das Sachliche fällt weg. Ja. Und es ist auch es fehlt auch noch, die Leute sind es noch nicht, diese Kritikkultur. Also man kann es ja auch kultivieren und das ist angenehm und förderlich ist für alle. Aber ja, so sehe ich es in der Tattoo-Szene auch, das ist eher. Ich komme emotional mit dem nicht klar und deswegen übertrage ich es aufs Werk oder sowas, dass da Sachen vermischt werden.
Das ist mir manchmal zu emotional, also Kunst ja auch. Das ist ja alles so ein emotionales Ineinander und so.
Aber das merke ich zum Beispiel als eine Idealisierung dieser Kunst, weil ich die noch nicht kenne. Ich öffne mich und jetzt merke ich, je mehr ich mit Leuten spreche oder mir Dokus angucke oder sowas, da gibt es natürlich genauso eine Schattenseite und Abhängigkeiten. Deswegen ist jetzt die Frage, ist es das...
Ja, was macht man nur im Leben?
Wir machen jetzt dafür eine Quickie-Runde.
Wie, du hast diesen Buch gleich schon wieder erkannt, ne? Ich bin noch.
Ja, ich
schlieren noch hinterher.
Hast du dich reingeschnasselt jetzt? Habt ihr euch? Ich bin schon gedanklich ausgestiegen.
Liebe ich ja.
Und dann hole ich das raus. Ja.
Und dann macht es Peng.
Das ist für mich Kunst.
Ja, dann ist es
dass
Peng.
Ich jetzt
und
Peng
dann
mache
so
kurz herrlich. Und sage, hört mal auf zu reden.
Die Kunst der Pause.
Genau.
Oder des Bruchs bei dir.
Wir machen jetzt den Bruch.
Ja.
Mit den Quickies.
Okay.
Die kennst du.
Der ist sehr gut erkannt.
Ja. Du hast ja
Ich sag nur ja.
Ja, das musst du richtig
sagen. Introvertiert oder extrovertiert?
Extrovertiert.
Pflanzlich oder tierisch?
Tierisch.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Allein oder in der Gruppe?
In der Gruppe.
Ordnung oder Chaos?
Chaos.
Träge oder ambitioniert?
Träge.
Ernsthaft oder albern?
Beides.
Lassen, du musst noch. Zählst du gerade?
Ja,
er muss mir auch sagen, wie viel er hat.
Das werde ich ihm dann schon sagen.
Achso. Wie oft du beides sagen darfst. Nur dreimal nämlich. Langsam oder schnell?
Schnell.
Halb voll oder halb leer?
Halb leer.
Tiefgang oder Oberfläche?
Oberfläche.
Warum?
Ich komme weiter damit, wie ein Stein, der übers Wasser fliegt.
Es kribbelt in meinem Gehirn.
Ja. Modern oder nostalgisch?
Nostalgisch.
Kind oder Haustier?
Kind.
Habt ihr eure Haustiere?
Nein. Verbot.
Wollen die Kinder Haustiere?
Ja.
Welche?
Hund, Katze, Vogel.
Hund, Katze, Vogel.
Optional.
Goldfisch.
Schlank.
Zu viel oder zu wenig?
Zu viel.
Dominant oder devot?
Beides.
Ja, ich hab's.
Das ist ein Zwinker. Nachtragend oder versöhnlich?
Versöhnlich.
Misstrauisch oder vertrauensselig?
Vertrauensselig.
Bist du vertrauensselig?
Ja.
Zu Menschen?
Ja. Wenn du so fragst, wie meinst du es?
Das ist eine schöne Eigenschaft, finde ich. Und das sagen selten Menschen.
Na, wie,
dass du erstmal man von dir einen Vertrauensvorschuss bekommt und du nicht per se Menschen mit Misstrauen begegnest.
Ja, genau.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Eigenschaft. Streng oder nachsichtig?
Streng.
Vorsichtig oder mutig?
Vorsichtig.
Würdest du Kunstdozent werden?
Ja.
Also war das schon mal eine Überlegung?
Also das war schon mehrmals eine Überlegung und fast auch Optionen, aber dann eher eine Professur, keine Dozentur. Ja.
Mhm. Was ist der Unterschied?
Mehr Geld.
Mehr Geld und weniger Zeit.
Mehr Geld und weniger Zeit.
Naja, und auch ein sicherere, weil du dann auch verbeamtet werden
kannst. Aber was ist der praktisch? Wie sieht man, wie ist der Arbeitsablauf?
Und du hast vor allem einen Prof-Punkt vor deinem Namen, Professor.
Ah, okay, ein Status, okay.
Ach ja, nee, das ist es nicht. Ich denke, das ist eher, dass sich noch was bewegt im Leben, dass man nicht nur in seinen vier Atelierwänden da mit seinen.
Aber das würde ja ein Dozent auch machen, oder?
Sicher, aber so eine Professur ist, denke ich, irgendwie, das würde. Also, weiß ich nicht, ich glaube, eine Dozentenstelle ist auch interessant. Also, kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht gemacht. Also, doch, also so.
Aber man steht jetzt ganz.
Kunstunterricht. Ja.
Man steht jetzt ganz grob in beiden Fällen vor Menschen
und
vermittelt sein Wissen.
Genau.
Einmal habe ich einen schönen
Titel. Es ist dann nur die Karriere, eine Karrierestufe höher.
Ja,
es
mehr
ist,
Geld. Du leitest Menschen dazu an, selbstständig zu agieren.
Ja. Und die Menschengruppe unterscheidet sich auch nicht? Also, die einen sind weitergebildet, weil ich Professor bin und die anderen sind.
Nee, das ist, ich glaube nicht. Okay. Das ist, ich meine, da wächst, in solchen Rollen wächst man. Das sind Rollen, die von außen übergestülpt werden. Mhm. Oder die man sich selbst überstülpt. Mhm. Aber es ist natürlich auch weniger Arbeit im Atelier, denke ich. Auch so gut wie gar nicht mehr tätowieren. Mhm. Also, was will man denn noch alles machen? Es geht ja gar nicht. Also, ich, auf der einen Seite könnte ich mir es vorstellen, sowas zu machen an der Kunsthochschule. Aber eigentlich hätte ich da auch keine Lust darauf, weil ich will ja meine Bilder malen. Mhm. Ich will ja Kunst machen. Ich empfinde mich ja als Künstler und muss auch damit rauskommen. Mhm. Ich will auf jeden Fall Künstler sein. Also wie stellt man es an? Setzt du alles auf eine Karte oder wirst du Dozent? Fügst dich ein in so ein schulisches System, wo du mit Bürokratie zu tun hast, mit Kolleginnen, Kollegen, die sich auf den Sack gehen.
Mhm. Ist ja auch ein anderes
Nur um Sicherheit zu generieren dann.
Ja, aber das ist auch, was man alles so hört von Kunsthochschulen und so. Und eigentlich will man da nicht sein.
Bei mir zieht sich auch schon wieder alles zusammen.
Und deswegen, es tönt mich ab, diese Geschichten, die ich kenne. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine finanzielle Sicherheit fürs Erste, aber das muss man auch psychisch aushalten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich so einen Psychiater finde, der mir den Teufel dann austreiben kann für das Gehalt, was ich dann bekomme. Also das überlege ich mir dann so und versuche es doch erstmal noch als Künstler.
Mhm. Versuchst es gut?
Das passt dazu, vorsichtig oder mutig?
Habe ich schon, vorsichtig.
Ach so, Entschuldigung. Ja. Liebe oder Angst?
Wie ist denn das gemeint?
Das sagt Sebastian dir.
Wie ist denn das gemeint, Liebe oder Angst?
Erstmal, die erste Assoziation würde mich interessieren, wo du es einordnest.
Das macht hast er immer. Du stellst eine Frage, die er nicht beantworten kann und dann gibt es
doch, dir zurück. Doch, ich kann das schon beantworten.
Das sind komplexe Begriffe, Angst und Liebe.
Na, für mich,
warum steht da nicht Liebe oder Hass?
Weil das das Gleiche ist.
Hass ja Liebe ist, genau. Stimmt.
Hass ist enttäuschte Liebe für
also
mich.
Also Liebe und Angst, das ist, das kann, also wie ist es gemeint?
Das sind für mich die Pole im Leben.
Also das ist genau so ein Paradigma wie die anderen
Sachen. Bist du nicht, oder das ist das Grundparadigma, oder ich weiß nicht, was Paradigma heißt.
Ich würde sagen, genau dazwischen.
Ja.
Und ich sag, man muss sich entscheiden, weil man kannst es nicht mischen.
Naja, ich kann mich heute nicht entscheiden.
Okay, bist du bald dran.
Annahme oder Reue?
Annahme oder Reue? Annahme.
Geist oder Körper?
Beides.
Nee.
Okay, Körper.
Okay. Mit dir macht es Spaß. Angriff oder Flucht?
Angriff.
Geizig oder verschwenderisch?
Verschwenderisch.
Bist du barfuß?
Ja.
Freiheit oder Bindung?
Bindung.
Laut oder leise?
Laut.
Gesund oder kaputt?
Ja, gesund würde ich schon sagen. Also es ist ein Wunsch.
Ja, das ist kannst Wunsch du frei. Sein. Wissen oder Glauben?
Wissen.
Vater oder Mutter?
Wie viel habe ich noch?
Nee. Ein bisschen Minus. Du schuldest uns eigentlich.
Du schuldest uns
Ich schulde euch jetzt noch mehr. Und da müssen wir einen neuen Trick verhandeln. Da müssen wir neu in Verhandlungen gehen. Ja. Beides, also beides, auf jeden Fall.
Fleißig oder faul?
Das ist eine fiese Frage. Du kannst nicht Mutter oder Vater, weil diese Frage spielt beide miteinander aus.
Mhm. Genau.
Und das lasse ich nicht zu.
Das mag ich. Dass du da konsequent wirst, obwohl du in die Schulden gehst, obwohl du ja schon drei Jahre...
Ich würde Schulden aufnehmen, ja, um das zu verteidigen.
Ja,
dass genau. Dass sich bestimmte Leute nicht in die, also die sich sowieso nicht ins Gehege kommen, aber weil das würde meiner Loyalität einiges abverlangen und das kann ich nicht hinnehmen so.
Und damit das einen Wert hat, diese Entscheidung, werden wir diese Schulden eintreiben. Das ist aber, genau das merke ich, wenn Leute das konsequent machen.
Sind deine Eltern auch Künstler?
In gewisser Weise, ja.
Bist du es im Bildungsbürgertum?
Nein.
Bist du der Erste, der studiert hat in deiner Familie?
Ja.
Ach, Bildungsbürger ist, wenn man studiert hat.
Ja. Ah, ja, Akademikerhaushalt oder
Wie auch
immer. Ja, aber das hat nichts zu bedeuten.
Nein.
Ist auch, ist jetzt auch nicht, also quasi.
Ich meinte auch ohne Wertung, ich meinte ja, eher sozusagen, nee. um sozusagen zu erfahren, ob dir das schon sozusagen mitgegeben wurde, dass du studieren sollst,
nö,
weil alle studiert haben.
Nicht.
Oder?
Nee.
Und das wo der künstlerische Impuls herkam in
also
deiner
der
Kindheit?
Der künstlerische Impuls, der kommt allgemein aus der Familie. Wir haben sehr viel musiziert. Mein Onkel, der damals gelebt hat, und auch mein anderer Onkel, der noch lebt, mit dem haben wir zu Familienfesten immer musiziert. Da wurde gesungen, Musik gemacht, er war Alleinunterhalter. Meine Oma hat gesungen, meine Oma, mein Opa haben gemalt. Mein Vater hat selbst eine Galerie in Sonneberg privat aufgemacht, Galerie Notwehr, die aus der Notwehr heraus geboren wurde, die Idee, weil es keine Stadtgalerie mehr gab. Also hat er eine Selbstinitiative gegründet und zeigt Künstler aus der Region, ob tot oder lebendig.
Immer noch?
Immer noch und seit fast 15 Jahren. Und es gibt es immer noch.
Also hängt da was von dir?
Ich hatte da auch schon Ausstellungsbeteiligung, aber... ich habe jetzt nicht so viel Zeit, auch räumlich begrenzt, dass ich mich da so mit einbinden kann. Und aber es wird demnächst auch irgendwann mal eine Ausstellung geben von mir oder auch eine Gruppenausstellung mit anderen Leuten.
Mhm.
Und das geht auch immer so weiter, so lang es geht eben.
Mhm.
Und also mein Vater, der hat einen Baubetrieb und der ist am Tag Maurer und am Abend Maler. Trinkt ein Bier und malt ein Bild.
Ah, schön.
Ja.
Was malt er?
Der malt Landschaften aus der Region, Impressionen, die aus dem Kopf entstehen, Flusslandschaften und frittierte Gestrüppe in Blau und Weiß.
Aber nicht ohne real zu sein, sozusagen.
Es ist real und irreal.
Ja.
Es ist ein kollektives Bewusstsein über die Ästhetik der Landschaft.
Ja.
So.
Mhm. Frittiertes Gestrüpp. Finde ich gut.
Also nicht frittiert, sondern also gefrorenes.
Gefrorenes, ja.
Der hat so eine Technik, so eine Spachteltechnik, wo er auf dunklen Grund, auf dunkelblauen Grund mit weißer Ölfarbe die Farbe so schiebt, dass es aussieht wie eine Landschaft.
Finde ich ja fast die Beschreibung noch interessanter, als das Bild an sich zu sehen.
Wenn aber das Bild machst. Ist auch schon interessant.
Ja. Ja. Fällt mir ein ganzes Kribbelt die ganze Zeit. Weil das Kombination von, die so noch nicht bei mir
also
ankam.
Also diese Neigung, die war in der Familie schon angelegt und die wurde auch gefördert.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Ja. Meine Oma war Buchhändlerin, die hatte also Zugang auch zu Ostzeiten, auch zu Büchern über Künstler. Und die hatten wir alle.
Mhm.
Die hatte ich als Kind.
Mhm.
Das war normal, dass die da waren.
Mhm.
Das war auch meine Lektüre, so Bilder angucken in Malereien, russische Malerei, polnische Malerei, DDR-Malerei, BRD, Surrealismus, Impressionismus, Mittelalter, also Höhlenmalerei, also das ganze Repertoire an Kunstgeschichte.
Das ist ja schon eine Prägung in der Mangelwirtschaft, es hat ja nicht jeder Zugang dazu gehabt, also das ist ja fast wie jetzt in anderen Ländern, dass du schon Künstler hast als Eltern. Willst du noch weiter annehmen?
Nö, kannst du, ich gehe auf die Wende.
Weil ich finde, du kannst das alles sehr gut beschreiben und darstellen. Was denkst du, wie wichtig ist das, seine Kunst verbal rüber zu kommunizieren, darzustellen, zu bewerben.
Also in erster Linie ist es natürlich wichtig, als Künstler oder als Maler oder Bildhauer oder whatever, das Material umzusetzen als Kunstwerk. Da musst du nichts wissen dazu. Du brauchst einen Ausdruckswillen.
Ja.
Du musst dein grafisches Element, deine Ausgeburt an Formen, die musst du nach außen bringen.
Mhm.
So, da musst du nichts wissen dazu.
Und besprechen.
Musst du nichts besprechen. Nein, das ist ja nicht verhandelbar, ob du was zum Ausdruck bringst oder nicht.
Mhm.
Das ist ja einfach, entweder ist es da oder nicht. Also du kannst es nicht. Man kann nicht besprechen, ob was hergestellt wird oder gut ist oder das ist, es ist da und hat etwas oder nicht.
Mhm. Ich glaube, ich habe schon eine Intention, das ist noch ein bisschen, aber das Wort Marketing, wie wichtig ist das? Also ich meine, klar, es gibt Menschen, die das fühlen können, ob da ein Inhalt ist. Und manche wollen sich aber auch blenden lassen, also, und manche wollen auch blenden. Das will ich, glaube ich, rausfinden. Ich will so ein bisschen an die Schatten sein.
Also ich selbst brauche kein Marketing für Sachen, aber es ist verdammt wichtig für Dinge, damit sie gekauft werden.
Und wie lässt du das Leute machen oder bist du vor Ort selber und führst die Leute in deine Bilder ein?
Wenn ich mit dabei bin, dann habe ich mehr Chancen, was zu veräußern, als wenn das jemand für mich macht.
Mhm.
Also wenn es persönlich geht, ja, wenn man die Sympathien austauscht.
Ja.
Ja, das würde ich jetzt auch so sagen. Oder reicht es, dass du anwesend bist? Oder?
Nee, es ist schon gut, wenn die einen kennenlernen, die Leute, und die kriegen nochmal einen extra Drall weg und sehen, dass es noch was anderes sein kann. Oder es hat die Initialzündung. Kann auch nach hinten losgehen, also weiß ich nicht.
Mhm. Ist die Person hinter dem Künstler, die Privatperson, interessant? Wollen Leute Gossip wie du? Oder ist
Ach so, das weiß ich nicht. Da musst du die Leute fragen.
Aber das wird jetzt in der Galerie nicht befragt. Es geht nur um das Bild.
Nee, da ist wiederum das Tätowieren interessant.
Mhm.
Ja, dass die sehen, dass der Künstler sich in so Pseudoschmuddelecken rumtreibt, ja, was eigentlich das Klischee von Tätowieren nach wie vor ist.
Ja,
schön.
Dass es ungute Gefilde sind, in denen man da sich umtreibt. Mhm. Das hilft manchmal bei Leuten, interessanter zu wirken, als es ist.
Also Milieuschlag noch hast dann.
Genau, irgendwie sowas. Was aber, ja, keine Ahnung, was das
sein
soll.
Uns ist es klar, aber für die ist es ja,
genau.
Ist ja diese Aura.
Ja, es gibt quasi.
Die ist zum Glück noch da. Das ist in gewissen Kreisen, freut mich. Ich denke, die ist komplett weg schon.
Nein, natürlich ist die noch da.
Die Schmuddelaura ist komplett weg, habe ich ja die Befürchtung immer.
Keine Angst, du bist für die Hälfte meiner Freundin Assi.
Ey, das ist schön.
Also.
Oh. Weil das war wirklich so eine Frage. Ich meine, das ist jetzt nicht existenziell wichtig, aber ich dachte, wo ist denn diese Schmuddel? Da wollte ich doch hin. Also das war doch der Grund. Und jetzt ist es so breit wir sind ja selber dran mit beteiligt,
ja,
das populär zu machen oder glatt zu machen.
Also mir gefallen auch bestimmte Dinge nicht, weil sie so harmlos geworden sind.
Harmlos, ja.
Und also ich weiß aber nicht, was das Gegenteil von harmlos damals war, als ich das betrieben habe. Also es war auch harmlos, aber es war ja für mich nicht harmlos, weil ich musste ja ein Terrain betreten,
ja,
was für mich auch quälend war. Ich hatte immer war immer unzufrieden damit, was das Formale betraf. Also das war schon in eigener
Beim
Kampf
Tätowieren.
Damit. Ja, es ist, ja, ich glaube, es ist auch ein Kampf mit sich selbst, weil irgendwas nicht gerade ist in einem.
Ja.
Und das Tätowieren oder dieses Body-Modifizieren ist irgendwie nur so eine Stellschraube, an der man dreht, weil irgendwas nicht ganz stimmt innerlich.
Auf jeden Fall.
Muss ja so sein, weil man ist ja vom Universum so geschaffen, wie man ist, ohne Tätowierung. Aber trotzdem wurde ja durch die Kultur und die Entwicklung der Menschheitsgeschichte sowas wie Ornamentik und Schmuck auch quasi da unter die Leute gebracht.
Mhm.
Also es ist ja irgendwas. Da ist ja irgendwas.
Da ist damit. Irgendwas, ja.
Ja, es ist eine Höhlenmalerei, eine äußere Höhlenmalerei oder so.
Warum steht auf deinem Instagram-Account, dass die Höhlenmalerei...
Ach so, also da steht Höhlenmalerei.
Der auf deinem Tattoo-Account steht, wo man die Höhlenmalerei findet.
Ja, das ist auch so ein bisschen eine lautmalerische Assoziation zum Primitiven oder zum ganz Tiefen, was ganz weit zurückreicht. Also der Wunsch, quasi die Durchdringung der Welt damit, den Anfangspunkt zu erwischen. Die Höhlenmalerei ist sozusagen die Initialzündung oder das davor, was den Menschen zu Menschen macht.
Und deswegen ist deine Kunst sozusagen deine eigene Höhlenmalerei.
Genau. Ja. Das ist, ja, so finde ich das gut.
Ja.
Ja.
Habe ich verstanden. Das ist okay.
Wie geht's dir denn allgemein? Bist du auch jetzt im Gespräch in einem Loch?
Nee. Also ich bin gerade in einem anderen Raum und ihr könnt Fragen stellen.
In welchem Raum bist du?
Weiß ich nicht. Das werden wir herausfinden.
Ach so.
Da, wo er was sagen kann.
Wie sieht der Raum aus?
Der hat Wände ohne Wände. Aber er hat Wände.
Siehst du Farben?
Nee, durchsichtig.
Mhm. Siehst du uns?
Nee.
Mhm. Okay, das ist ein Wasserraum.
Hörst du uns?
Ich höre euch.
Ja. Ja. Sonst könntest du ja nicht antworten.
Genau.
Verzerrt?
Verzerrt oder habe ich meine richtige
klar,
Stimme?
Glasklar.
Naja.
Ich höre euch glasklar.
Aus einer Richtung?
Von vorne.
Vorne, ja. Okay, da sind wir relativ.
Na, schade.
Jetzt sind wir schon in so einer Hypnose drin.
Ja.
Aber es hat auch ein bisschen so einen Effekt, ja. Wenn es so lange geht, ist es wie so ein, du gehst in so einen Tunnel rein, in so einen Denkraum, der aber wie so eine Kammer ist.
Ja.
Also ist
hermetisch, ja.
Glaubst du an Sternzeichen?
Ja, so vielleicht, nee, ich würde sagen nicht wirklich, aber ich finde es interessant, was Leute zu sagen haben, die sich dafür interessieren.
Mhm.
Ich finde, es sind schöne Anekdoten. Und wenn es hinhaut, glaube ich gerne dran.
Ich finde es ja auch eine ähnliche Entscheidung, müsste ich vielleicht mal reinnehmen, weil Astrologie behauptet ja dann, also so wie ich es verstanden habe, ab Tag deiner Geburt ist alles festgelegt und du kannst nichts verändern. Mhm. Und das ist ja ein bisschen so ein anderes Weltbild.
Und sowas.
Ja, genau, also zumindest, dass du mit deinem freien Willen nichts verändern kannst. Mhm. Und wir leben ja in einer Welt, wo wir sagen, wir können alles verändern. Wo fühlst du dich eher hingezogen?
Also durch sein Handeln und Denken kann man Dinge verändern.
Mhm, genau.
Also daran glaube ich, denke ich. Sind nur, man braucht nur die Moves dazu. Also diese Bewegungsabläufe, die dazu führen. Also ich glaube jetzt nicht an sowas wie Schicksal, das alles vorherbestimmt ist. Ja,
genau, ich glaube, da ist eine Unterscheidung.
Also es macht natürlich Spaß, darüber nachzudenken, ob sowas vorherbestimmt ist, dass etwas Schicksal ist, dass jemand Schicksal hat. Also es kann auch sein, dass es so ist, wenn der Ablauf des Universums, das hat ja bestimmte Auswüchse, die auch wohin gehen, die kann man auch berechnen. Mhm. Also insofern stimmt vielleicht so eine schicksalhafte Bewegung als Kettenreaktion vielleicht für einen bestimmten Moment, aber der kann sich auch drehen oder eine Neigung bekommen nach irgendeiner Richtung. Das weiß man nicht. Also es gibt mit Sicherheit so ein unkontrollierbares Element, was einen anderen Drall bekommt.
Nochmal bekommen kann.
Dann merke ich das. Also das fällt mir gleich wieder nicht.
Weil du sagst ja, also wir klären ja mittlerweile jedes meiner Probleme, indem du sagst, es ist ja egal, das ist ja sowieso festgelegt. Du kannst jetzt dreimal drüber nachdenken, ob das, wie es wird. Es ist eh schon festgelegt.
Ja. Und da denke ich, na, das andere ist dann mal so eine Mauschellösung.
Es gibt Kategorien, wo Dinge festgelegt sind, weil Systematiken so laufen, dass sie so enden oder so funktionieren. Und dann gibt es unkontrollierte Systeme, die natürlich unkontrolliert funktionieren. Ja, zum Beispiel in der Kunst sagen Leute, mach das und das, dann verkaufst du das und das. Aber es kann alles passieren.
Ja.
Es kommt jemand vorbei und hat gerade Bock dazu, sich das anzugucken, findet es gut, geht rein zu dir, lässt sich sofort tätowieren. Oder es, also nur mal um irgendwie.
Deswegen folgst du auch keiner Mode, weil es dann, weil eben
weil
das
es,
ja unberechenbar
also ich selbst
ist.
Habe schon erlebt, dass Dinge passieren, die unkontrollierbar sind, die positiv überraschend sind, aber auch negativ.
Ja. Die du nicht hättest vorher.
Du kannst es, und ich lache immer über so BWLer, die dann so Marktforschung betreiben und so. Also weiß ich nicht, da bin ich arrogant.
Nein.
Ich bin
BWLer.
Okay, entschuldige bitte.
Aber
ich finde, ich habe auch selber solche verrückte Treffen mal von so BWLern mitbekommen in München. Da wurde ich eingeladen als Tätowierer. Das war ein bisschen schräg, weil die versucht haben, natürlich auch sowas wie Kultur sich einzuladen. Aber eigentlich ist man aneinander, hat man aneinander vorbeigeredet und es war. Hey,
was war das für eine, was, eine Veranstaltung?
Das waren so High Potentials. Es gibt ja den Begriff der High Potentials innerhalb so einer Elitenanspruch, wo man auch vermittelt wird durch bestimmte Kreise, die auch daran verdienen, dass sie Leute weitervermitteln.
Richtig.
Und das ist halt sowas wie eine andere Art, Galerist zu spielen mit Künstlern, weil du da, das ist halt so eine Sklaventreiberei und da verdienen halt immer noch Leute mit und die erzählen dir irgendeine Geschichte, woran du glauben darfst und die erfüllt sich entweder oder nicht. Mhm. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, wo sich's erfüllt, weil das festgelegte Reglements sind und dann hast du halt Leute, die zwielichtig sind, was man aber auf Anhieb nicht
identifizieren kann.
Und das geht in alle Richtungen.
Ja.
Und es kann nur in die Gosse enden. Dann. Irgendwie. Also selbst in BWLern passiert sowas.
Mhm. Da gibt es auch eine Schattenseite. Wo ich denke, wo eine BWL ist ja das geradeste, ordentlichste.
Ja, aber es ist ein Konstrukt. So ja, wie alles am Ende auch. Ja, und das. Also so, und gerade das führt ja so Systeme auch zum Bankrott, zu Banken und so, was man immer so hört.
Da soll es ja was. Stimmt.
Also ich bin froh, dass ich Künstler bin und kein Anwalt oder so und ich muss niemanden verklagen, ich muss niemanden in die Pfanne hauen. Das finde ich irgendwie, das ist auch was Schönes. So an so einem, sich mit Kunst zu beschäftigen.
Aber in die Pfanne hauen könntest du ja jemanden auch mit deiner Maskerade. Da wird viel dann, also ich kenne auf jeden Fall auch künstlerisch tätige Menschen. Die haben auch, also, ja, ich kenne auf jeden Fall Menschen, die haben Instagrammable einfach Kunst erschaffen und dann haben sie ihre Maske aufgesetzt und dann verkaufen sie sehr viel Kunst
für sehr viel Geld. Oh, ich will den Namen nicht sagen.
Und das ist zum Beispiel für mich, grauenhafte
Leute, schlimme Leute gibt es da.
Das ist nicht anders für mich, als BWLer zu sein.
Das ist Wahnsinn. Da gibt es ja im Instagram schon ganz fiese Leute. Voll. Ah, die tun mir so leid.
Das ist auch wieder eine extra Straßenseite?
Da wechsle ich die Straßenseite. Will ich
nichts damit Straßenseite. Es ist trotzdem deine Straßenseite. Die sind auch auf deiner Straßenseite.
Ich gehe dran vorbei.
Ja.
Und bin arrogant.
Ja.
In meiner.
Aber die gibt's. Die sind bei euch da sozusagen.
In meiner Abgeschiedenheit bin ich arrogant.
Und aber ist es nur Neid, weil du dich nicht trauen würdest, Instagrammable zu sein?
Nein, es ist auch eine Abneigung, weil es teilweise Dinge würdelos sind und da würde ich gar nicht mit wollen.
Was ist würdelos zum Beispiel?
Keine Ahnung. Ich habe auch mit berühmten Tätowierern oben ohne Fotos Posing, die würde ich niemals posten. Es würden andere durchaus machen, um irgendwie Likes zu kriegen. Würde ich im Leben nicht machen.
Ja.
Ah, verstehe ich mit würdelos.
Sachen
benutzen, die eigentlich einen Wert haben.
Der Wert, den man benutzt sozusagen, den Kredit von anderen als seinen Kredit. Ja. Aber das stimmt ja alles nicht. Also man gibt sich gegenseitig Kredit, an dem, was man ist und wer man ist mit dieser Energie in diesem Moment, aber ich will nicht ungefragt den Wert der anderen nehmen, um selbst gut dazustehen, um mich wertvoller zu machen durch
die anderen und
wie heißt es, Credibility von anderen und das finde ich immer blöd. Es sei denn, die vermeintlich höher stehen in so einer Art Popularität, machen sowas. Aber dann hat man damit nichts zu tun.
Ja. Oder so auf Augenhöhe oder gegenseitig.
Auf Augenhöhe, irgendwie sowas. Ja. Und das muss aber witzig sein. Das kann nicht ernst gemeint sein.
Ja, das Wort benutzen ist es halt, ne? Man sieht sofort
aber
den Nutzen und
setzt
es um.
Das Wort benutzen. Ja. Das hört sich schon an, so Abrieb.
Ja.
Schmutziger Abrieb ist es.
Ja, wie du das auch sagst. Schmutziger Abrieb.
Also doch Hass, Liebe würde ich doch nehmen. Kannst du es abschreiben?
Liebe statt Angst.
Nee, weil Liebe und Hass natürlich aneinander steht und ich da vehement auch quasi emotional reagiere, dann würde ich Liebe wählen. Also nicht beides.
Ach so, okay.
Weil ich diesen Hass auch spüre. diese Unzufriedenheit, die Unzulänglichkeiten, mit denen man auch konfrontiert wird und so. Von anderen, als wenn man mit seinen schon nicht genug zu tun hätte.
Okay.
Das stimmt. Dann auch eine Überforderung. Man hat schon mit sich selber genug, mit seinen Schattenseiten zu tun. Dann
kann man versucht ja selber, die richtige Straßenseite zu wählen die ganze Zeit, ja, und wird dann auch beeinflusst oder man wird angerempelt, also so metaphorisch, und wird die ganze Zeit auch irgendwie so gefühlt benutzt oder befragt. Oder, also nicht, ich meine euch nicht damit, sondern dass man in so Situationen des Lebens kommt, wo man eingebunden wird in so Problematiken, das wird dann immer schwierig, finde ich.
Du musst ein Beispiel jetzt sagen.
Nee, kann ich nicht, weil das sind interaktive soziale Beziehungen, die Leute miteinander, die man auch mit Freunden hat oder mit mit Leuten, mit denen man zu tun hat. Und das ist halt ganz normal. Aber es sind diese Problematiken irgendwie. Und dann sind noch die fiesen Typen, die so tun, als ob.
Ja.
Und dann stimmt's nicht.
Ja.
Und alle fallen drauf rein. Und alle denken,
das es weiß ist man genauso. Ja im Zweifel nicht.
Und viele denken, aber es ist genauso. Und die machen dann eine Mode daraus.
Naja, genau.
Und dadurch hat man eine Nische.
Ja. Und wie kommt man da raus aus der destruktiven?
Wir müssen ein Bild malen.
Ein Bild?
Wir müssen ein Bild malen, um da rauszukommen.
Das wäre meine Frage.
Und das ist vielleicht ein Antrieb.
Ja.
Ich sage vielleicht, weil es nur eine Möglichkeit ist, eine Denkmöglichkeit. Aber das wäre sowas, wie ich jetzt eine Konstruktion machen würde für ein Bild, um genau das zum Ausdruck zu bringen.
Okay, und was würde jetzt passieren? Also wie wäre jetzt?
Ich würde jetzt einen Raum andeuten. Ich würde erstmal horizontalen und vertikal machen, um erstmal einen Raum zu haben. Eine Orientierung von oben und unten, Seite, vorne, hinten. Und dann würde ich eventuell Formen da reinsetzen, die vielleicht menschlich aussehen oder auch wie Gegenstände oder einfach nur Schatten, vielleicht einfach nur Kontraste und Strukturen, um erstmal sowas wie ein Gefilde, so eine Atmosphäre zu schaffen, wie auf so einem Planeten. Und man hat aber gleich einen Raum, also man suggeriert sofort einen gesellschaftlichen Raum.
Ja, damit, genau. Ja.
Eine Architektur,
ja.
Eine Plattform. Und darauf findet es statt. Das sind Formen, die miteinander interagieren, die sich abstoßen, anziehen oder dominieren oder erniedrigen oder wo solche Dinge passieren.
Ja.
Und das kann man dehnen ins Realistische, ins Abstrakte, ins Düstere, ins Unscharfe, ins Scharfgezogene. Und so ist das ein expandierender Raum, der geknetet werden kann, wie er will. Es wird schon was dabei rausspringen, wenn man da so ein Bild malen würde oder entwerfen würde. Das ist eine schöne Idee für ein Bild.
Aber du hast es gedanklich und intellektuell oder biografisch nicht die ganze Zeit, wie in der Psychotherapie, das ist kein Prozess da, ich male jetzt,
das stößt sich das ab. Kalkuliertes Konstrukt.
Genau.
Ich bin sehr impulsiv und lasse mich gerne auf so Gedankenspiele ein und spiele mit mir selber diese Spiele und das ist meine Fantasie, die da losgetreten wird. Das ist auch schön. Da kribbelt es bei mir im Kopf dann.
Ist das wie, ich kenne es jetzt vom Ausdruckstanz, auch eine Entladung? Weil das ist ja beim Tanz, das ist ja unmittelbar und sehr körperlich.
Da habe ich jetzt nicht so eine Erfahrung. Außer beim Schlagzeugspielen, da hat man ja auch so was wie einen Ausdruckstanz. Da finde ich, beim Schlagzeug ist es immer ganz doof, wenn man es nicht kann. Hat man einen komischen Gesichtsausdruck. Das sieht man doof aus.
Wenn man Schlagzeug spielt?
Wenn man es nicht kann.
Was angestrengt.
Dann verzerrt man sich so, weil man versucht, mit seinem Gesicht noch über die Klippe zu kommen.
Ja, um noch als könnte man damit den Schlag zu beeinflussen können.
Genau.
Mit dem Gesicht so.
Richtig. Wie der Schwanz bei der Katze.
Ja.
Beim Bildmalen kann da eine Entladung, weil es ist ja, na gut, du kannst ja auch ein Bild schnell malen. Also du bist erregt und nach dem Bild fühlst du dich ausgeglichener.
Na, manchmal vergeht die Zeit so schnell, dass du 5-6 Stunden wie im Flug absolviert hast und du denkst, wow, krass, die Zeit ist so verronnen, wie geht denn sowas? Und das macht dann richtig Spaß, wenn du das Gefühl hast, du bist da drin und du fährst den Hang runter mit deiner Palette und es stellt sich nicht die Frage, ob das richtig oder falsch ist. Es gibt nur eine Bewegung nach vorne und da ist jedes Ding richtig. Das wird nicht in Frage gestellt. Das folgt einfach. Mhm. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
Ich mag dieses Wort.
Aber es ist auch beim Zeichnen für so Motive von, also um mal wieder zum Tattoo-Ding aufzukommen. Ach ja, wir sind ja ein Tattoo-Podcast. Ist es genauso beim Zeichnen, ja. Du verlierst dich in den Mechaniken der Windungen, der Linien und die beflügeln dich sofort, quasi Dinge aufzugreifen, die du in nächsten Zeichnungen verankerst. Und da kriegst du dann so Kniffe rein.
Ja.
Ja, wo du so Schlüsselpositionen hast, so Momente des Punktums, wo da wie ein Schlüsselloch entsteht, wo die Zeichnung ihre Dynamik entfaltet und du hüpfst von Zeichnung zu Zeichnung und du entwickelst sozusagen eine Mechanik in diesen Linienkonstrukten und auf einmal entstehen Zeichnungen, die du vorher niemals so gedacht hättest, weil da eine gewisse Grundstruktur, also sowas wie eine Systematik drin steckt.
Ja, das war dich sehr auch auffällig, auch dass du jetzt nicht den Schädel, Auftragsschädel malst, sondern die Energie nutzt einfach, die Initiation durch den Auftrag, aber dann ganz viel entsteht.
Genau,
weil also die
so
Kuh
verschiedene Medien und, oder so. Also dieses Hochzeitsbild zum Beispiel.
Ja.
Na, ich hatte jetzt eher gedacht, du malst eigentlich ein Bild und daraus entstehen 30 andere Vorlagen, Tattoo-Vorlagen, die dann andermal benutzt werden, weil das hattest du vorne beim Linienzeichnen.
Ja, das kann auch.
Ja. Also, dass man nicht sagt, okay, ich erfülle jetzt die Aufgabe, sondern ey, hier läuft was und ich.
Ich erfülle die Aufgabe, aber erst im Nachhinein kann es passieren, dass ich was damit anstelle. Mhm. Also sind das nicht vergebene Mühen, bestimmte Dinge, die vielleicht erstmal schwer gefallen sind, dann weiter zu verfolgen. Es kann auch sein, dass das die Grundlage von einem Weg ist.
Ja. Und das ist ja
dann. Obwohl man es am Anfang doof fand, weil das irgendwie total banal oder so oder kitschig oder irgendwie, wen interessiert's. Aber das sind manchmal sogar Dinge, die. Ja, da liegt so ein, zum Beispiel bei diesem einen Bild hier, das heißt Vergebung, da liegt so eine bemitleidenswerte Form auf einer Plattform und
welches ist die blaue?
Das hier, bemitleidenswerte Form. Und das heißt Vergebung und irgendwie hat es so was Sakrales und der Raum, der sich da hinten auftut, das ist so was Heiliges irgendwie. Mhm. Da wird jemanden der Form wird vergeben, weil sie etwas ausgefressen hat oder weil da irgendwie eine Unstimmigkeit gab. Mhm. Es gab ein Missverhältnis. Und ich finde, das als Erzählung in den Raum zu stellen, das hat für mich, da geht für mich ein Raum extra auf.
Ja, ja.
Welche Beziehung und Interaktion formen in einem völlig unbestimmten Raum haben.
Das ist, ich glaube, das ist das, was du meintest, wenn du was erzählst in der Galerie, dieses Zugang, weil ich kann so meine Interpretation reinmachen und jetzt hilfst du mir so rein und ich sehe es ja urplötzlich. Der vergibt, das ist jetzt für mich der Priester und da ist es der Schuldige. Und vorher,
ich meine, das ist sehr christlich gedacht irgendwie, aber so ist man vielleicht dann auch erzogen worden als Kind damit. Ja,
ich würde es ja sehen, aber ich wäre jetzt, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich vielleicht was anderes gesehen, aber ich kann sofort mitgehen und dann noch mit deiner Starthilfe reingehen. Aber dann frage ich mich, ja, was, wenn ich nicht sehe ohne deine Starthilfe.
Okay, aber ich glaube, also ja, vielleicht liegt es auch an der Gewohnheit der Bilder, weil eigentlich, man muss sich ja schon mit Dingen beschäftigen, um auch eine Durchdringung zu erfahren damit. Um auch diese Ebene zu erreichen damit. Also es hängt natürlich auch vom Betrachter ab, wie etwas
auf jeden funktioniert Fall.
Oder wie es gesehen wird.
Ja. Ich meine, du hättest jetzt hier noch die minimale
also
Unterstützung.
Deswegen ist die Frage danach, braucht man eine Schule, um etwas Künstlerisches zu machen? Aber das brauchst du nicht, weil der Inhalt, den bestimmst du als Betrachter. Mhm. Wenn es natürlich vom Künstler noch so gemeint ist, umso besser. Da sind alle
froh. Ja, dann ist es eine Übereinstimmung, das ist ein schönes Gefühl. Aber ich merke das auch gerade. Man kann jetzt mit einem Sektschwips durch eine Ausstellung rennen und alles, dann wird auch nicht viel passieren.
Ja, aber da geht es auch nur darum, dass man sich trifft.
Ja.
Also das könnte ganz man, ehrlich,
kann man trennen.
Ja, das ist, also es geht mir ja auch so.
Ja.
Selbst bei meiner eigenen Ausstellung.
Das war jetzt auch der Kritikpunkt zu dieser Ausstellung, dass ich gemerkt habe, na Moment mal, da guckt sich keiner die Bilder an.
Bei meiner Ausstellung?
Ja, die du da angeguckt hast, dachte ich mir, warum soll ich das machen? Weil da können wir uns doch alle in der Kneipe treffen, ist doch scheißegal, dass da Bilder hängen.
Nein, wir treffen uns im Tempel. Das ist was anderes.
Und es ist, aber man kann schwätzen im Tempel und soll nicht beten?
Man kann schwätzen im Tempel und seine neue Jeanshose zeigen.
Man kann aber ja auch am nächsten Tag nochmal wiederkommen. Das habe ich
und jetzt das gemeint. In Ruhe an.
In Ruhe an.
Ah ja, okay.
Das ist ja bei der Vernissage, zeigt man vielleicht die neue Jeans und schwätzt im Tempel. Und
genau.
Am nächsten Morgen geht man alleine hin.
Und du fragst, wie es geht oder so. Aus Höflichkeit.
Aber ich denke gleichzeitig. Weil ich sehe immer nur die Vernissage und denke, na, warum nicht? Können wir in die Kneipe gehen? Können wir das weglassen?
Nee,
aber man kann beides. Nee,
das ist schon wichtig. Das ist ein Ritual, das muss so vollzogen werden.
Ah ja.
Weil sonst ist die Kunst dann auch nichts wert in dem Moment.
Wenn sie nicht?
Wenn der Tempel nicht bestückt ist mit seinen Pralinen.
Ah. Ja, mit seinen Ritualen.
Genau.
Die du auch genauso hast.
Ja. Ich habe das noch nicht.
Damit es tätowieren ist, machst du Dinge.
Und du kannst den Leuten sagen, ich habe auch so ein Bild zu Hause.
Das gehört dazu.
Aber es ist nicht blau, sondern grün. Mhm. Und dann wird es alles wertvoll.
Und
man bringt sich selbst ins Spiel in der Gesellschaft.
Wenn man das Zwischenmenschliche weglassen würde, also als Experiment eine Ausstellung, wo man nur einzeln rein darf und wieder raus, ohne diesen ganzen gesellschaftlichen Kram, würde das funktionieren? Oder wie hoch ist der Anteil, dass es eigentlich nur ein Anlass zum Treffen ist, zum Verbinden, zum Austausch?
Du meinst, was die Leute darüber sagen würden oder wie sie es
empfinden? Ob sich die Bilder vielleicht überhaupt gar nicht verkaufen würden oder was würde passieren, wenn man...
Die Bilder verkaufen sich ja aber die verkaufen sich ja nicht auf den Vernissagen, sondern sie verkaufen sich in der Länge der Zeit der Galerie.
Also ganz ehrlich, wenn eine Eröffnung ist von einer Kunstausstellung, ist eigentlich das Beste, du hast schon alles verkauft vor, und nicht alles, aber du hast schon
vorher
gehabt, die dich safen vor der Eröffnung.
Den roten Punkt
schon
haben.
Weil dann kannst du den Leuten sagen, ist schon verkauft. Und dadurch erhöhst du natürlich den Anreiz.
Aber die kommen ja anders, das passiert nicht auf der Vernissage, sondern das sind dann Sammler, die dich schon vorher getroffen haben, deinen Agenten schon vorher getroffen haben. Den Kurator schon kennen.
Ja.
Der hat den schon unter der Hand sieben Wochen vorher gesagt, der Sepp Gögel.
Die kriegen schon eine Woche vorher ihre Liste, wo der Preis draufsteht und entweder sie schlagen zu oder nicht.
Das passiert dann nicht. Die Vernissage ist ja eher das Ritual zum Start des Bramburiums.
Das ist halt, da muss man sich drauf einlassen. Das ist natürlich beim Tätowieren was anderes. Da kriegst du das Geld direkt. Ja, die Leute bezahlen das direkt. Das ist zwar jetzt nicht so viel auf Anhieb, wenn man das jetzt mal im Vergleich sieht, zu so einem großen Bild, wo man dann 50.000 Euro bezahlt. Aber du hast sofort das Geld. Du hast keinen Ärger mit den Galeristen, mit den Leuten, die dann in 5 Monaten bezahlen wollen oder die noch was wissen wollen und aber keine Ahnung haben. Und du musst
dürfen mal das Atelier sehen.
Ja, zum Beispiel. Und dann kaufen sie trotzdem nichts. Hast aber 4 Stunden mit denen verbracht. Und das ist halt schwierig. Das muss man dann aushalten und auch mögen. Also muss man Menschen mögen. Sonst wird es kniffelig am Ende.
Aber hast du so ein, nicht exaltiert, sondern
ein Türsteher?
Ein
Hund?
Nicht exaltiert, sondern wie heißt das Wort? Hast du ein exzentrisches Künstlerego? Gibt es so einen Sepp, der sich auch mit der Palette in der Hand so sieht?
So nicht. Also nicht so, dann eher so erhaben, unantastbar.
Mhm.
Also, anbetungswürdig und
flaniert er so durch sein Atelier, wenn da jemand zu Besuch kommen will?
Nee, das ist meine Bühne, ich kann da auch aufdrehen.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall ist das die Möglichkeit.
Du bist nicht der so.
Nein, seinen Talenten freien Lauf zu lassen.
Ja. Da zeigst du dich dann auch.
Ja.
Gerne.
Ja.
Da kommt die große viereckige Brille.
Nee, die habe ich ja immer. Ich habe gelernt, damit auch durchs Leben zu gehen, mit der großen viereckigen Brille.
Ach so, die du vorhin aufhattest?
Genau.
Warum hast du die jetzt nicht auf?
Jetzt werde ich schnippisch.
Nee, das, weil man mir so in, auch quasi den Augenglanz ablesen kann und mir eher glaubt, als wenn ich die Brille auf habe.
Ja. Aha. Soll man dir dann glauben?
Das, ja, nee, muss man nicht.
Okay.
Also ich kann auch damit leben, wenn das.
Wenn jemand jetzt denkt, das ist alles Quatsch.
Ja, dann ist das auch okay.
Warum hast du dir die Hand so schwärzen lassen?
Weil das auch so ein Prozess war, des Tätowiertwerdens und auch des Selbsttätowierens. Mhm. Ich habe die selbst entworfen, ich habe die in einer stillen Minute draufgezeichnet und habe dann so, ich sage auch, wer es tätowiert hat, Alex Wild hat mir dann die Konturen gesetzt und ausgemalt und hat dann noch ein Spinnennetz in die Hand gesetzt.
Ja, das ist toll, finde ich.
Und am Ende hatte ich ein Delfin von der Seite. Meine Hand sah aus wie ein Delfin. Die war innen nach außen geschwollen und außen nach außen geschwollen.
Beides an einem
und,
Sitzung.
Ja, genau. Das war sozusagen eine Sitzung und das war echt eine Abrissbirne. Und das sah total verrückt aus.
Mhm.
Das war wie ein schwarzer Handschuh, der aufgepustet wurde. So sah die Hand aus.
Ja.
Dokumentierst du sowas oder ist das?
Ja, ich habe da Fotos davon.
Dachte ich mir.
Ja, großartig. Also verrückt, wenn man das so anguckt, dass man sich sowas aussetzt. Das ist auch schon ein bisschen verrückt.
Mhm.
Aber irgendwas ist ja dran.
Weil das erinnert mich an diese Diaprojektoren, dass wenn man damit so spielt, also ab.
Ja.
Eigentlich könnte man auch Abheilungsphasen in seinem Portfolio machen. Wäre ja fast interessant, da gewisse, als das frische Tattoo, das abgeheilte.
Ja, aber das frische Tattoo ist auch schön, weil das deformiert den Körper nochmal komplett.
Mhm.
Das ist auch so eine Idealvorstellung von so einer Bodymodifizierung.
Ja.
Also manche hauen da noch Silikon rein, dass das so aussieht. Das sieht auch verrückt aus. Das ist so wie ein angenehmer Schmerz.
Mhm.
Das ist so ein schöner, so ein schönes Aua.
Es glänzt alles noch, es ist ein bisschen geschwollen, aber gleichmäßig. So
ja, es ist so, man drauf. Ist total fertig davon, also überhaupt von so einer Tätowierung. Und du kennst es bestimmt, die Leute lassen sich tätowieren, sind fertig, es tut denen weh, aber sie denken schon übers Nächste nach. Ja, das ist so eine. Das Dopamin hat da ordentlich reingespritzt.
Ja, total. Das ist ein ganz wichtiger Faktor beim Geschäft. Was ja beim Dopamin und den ganzen Kram.
Darf ich jetzt die Frage stellen?
Du bittest mich um Erlaubnis für eine Sache, die ich noch nicht weiß, aber
du weißt es, weil du hast dich ja zuletzt beschwert darüber, wann ich sie stelle.
Du kriegst erstmal grundsätzlich ein Nein. Nein, ich spüre ein Ja, obwohl ich nicht weiß. Guck mal, ich mache einen Vertrauensvorschuss. Stell doch mal die Frage.
Nein, du weißt ja, welche Frage
ich habe.
Die Augen zu und durchfrage.
Ach so, ich dachte, du hast jetzt.
Nein.
Was?
Ob ich die jetzt zeitlich stellen darf gerade?
Ja, ich dachte, jetzt kommt noch was ganz Verrücktes.
Wir hatten nur letztens im On, also während der Aufnahme, eine kurze Zickerei, weil ich die Frage zu früh gestellt habe.
Nein, das war
die
nur
wäre?
Die Augen zu und durchfrage.
Ich habe das Muster beobachtet, dass die Augen zu und durchfrage die finale Frage ist und damit das Ende des Gesprächs ankündigt. Dann kriege ich sofort, ich habe noch gar nicht alles gefragt und gesagt, da zieht sich zusammen.
Was es nicht heißt, sondern ich stelle sie erstmal, dann erzählt derjenige natürlich nochmal was und dann kann man gucken, ob daraus wieder was weiteres entsteht.
Unterschiedliche Sichtweise. Für sie kann das noch weiterführen und für mich ist es Gott, oh Gott, weil es dreimal passiert ist, ist es jetzt die finale
Aber
Frage.
Weil wir der Augen zu und durch Podcast ja sind oder unser Podcast so heißt, stelle ich die Frage, was das letzte Augen zu und durch Erlebnis war.
Augen zu und durch Erlebnis. Ich habe mir meine Lungenvenen am Herzen veröden lassen.
Was?
Das ist ja geil.
Wegen Herzrhythmusstörungen und das war die letzte Augen-zu-Durch-Phase.
Deine Lungen, nochmal, das also, klingt wie ein Titel.
Ich habe so Herzrhythmusstörungen.
Ja?
Merkt man das?
Das merkt man und das wurde jetzt mal nach einer gewissen Zeit vorgenommen und da kriegt man so ein Katheter gesetzt ins Herz und dann werden die Lungenvenen, von denen die Herzrhythmusstörungen von außen ins Herz fehlgeleitet werden, die werden versiegelt bzw. verödet, dass diese Areale nicht mehr funktional sind. Und da wird man in Narkose gelegt und dann wird man auf so ein Brett gespannt, wo die Arme nach unten gespannt werden, auch die Beine fest. Ich habe da immer so ganz komische Fantasien, wenn man das als Körper so durchleben muss. Als Kind war das natürlich immer Horror, wenn man so medizinische Eingriffe hatte. So als Erwachsener geht es schon eher. Und mit dem Tattoo hat es geholfen, quasi solche unüberwindbaren Schmerzsituationen auch durchzustehen und im, sagen wir mal, Krankenhausbereich dann auch leichter mitnimmt. Mhm. Aber diese Situation, die war auch schon ein bisschen strange, weil das kriegt man auch ein bisschen mit und man ist dann auch in der Vorphase der Untersuchung auch mit so einem Echolot hinterm Herzen, da muss man so einen Schluckecho machen ohne Narkose. Und das sind auch ganz verrückte Erfahrungen, die, wo man als Architekt seines eigenen Körpers mitmachen muss, um da heil rauszukommen.
Ah, krass.
Also es ist eine ganz wahnsinnige Erfahrung. Es ist auch so wie so eine Tätowierung, eine schöne Erfahrung, aber auch eine grauenhafte Prozedur.
Und vor allen Dingen entscheidet man sich ja auch freiwillig dafür, weil man ist jetzt nicht notartig in die Notaufnahme gekommen und die mussten was tun.
Genau, nee, das nicht, sondern das war schon eine kalkulierter Eingriff.
Also ich meine, man könnte sich davor drücken ständig.
Genau, man könnte sich davor drücken, aber das ist halt eine Situation, die notwendig ist, um quasi
zu leben.
Perspektivisch auch ein angenehmeres Leben zu haben.
Ja.
Und das war die letzte Augen zu und durch Phase für mich.
Ja, total. Also,
und aber ich habe mich gut erholt, alles gut und mal sehen, wie lange so ein Eingriff hält und dann geht's weiter.
So, also es könnte immer mal wieder so eine Vene da reinkommen und dann muss man die wieder veröden.
Aber diese Augen zu und durch Geschichte ist sozusagen diese körperliche Erfahrung, mal wieder einen Schritt quasi in eine Richtung zu gehen, den man nicht gehen will.
Ja.
Und das ist auch ein schönes Erlebnis. Man geht da heil auch raus, wenn man heil rauskommt.
Ja.
Aber es ist, man ist auch wieder frisch danach. Mhm. Also es ist wie eine ganz, ganz heftige Massage, die durch eine Körperwaschanlage von innen heraus und ja, bin froh, dass das gut ausgegangen ist erstmal. Also das wäre jetzt eine ehrliche Antwort auf deine Frage.
Ja, das was würdest du gerne dir ausdenken? Was wäre die unehrliche Aussage? Eine unehrliche Antwort?
Das wäre nur banal gewesen, weil das ist ja eine existenzielle Aussage.
Genau, ja.
Also von daher, alles andere wäre banal.
Ja, ja.
Das stimmt, ne? Wenn diese Frage banal beantwortet wird, ist immer so ein bisschen eine Erwartung, nicht so. Hm.
Ja.
Okay. Dieser Podcast.
Gibt es da nichts Schlimmeres?
Genau das.
Und es gibt noch viel Schlimmeres, als nur ein Katheter ins Herzen zu bekommen.
Aber das wollen wir, genau. Wir wollen nicht banal. Gibt es noch was Schlimmeres? Genau.
Ja, es gibt
noch viel schlimmere Dinge.
Als er mit dem Bild nach New York fahren musste und dann.
Oh Gott. So. Ja, nee.
Und das ist ja eine real existent.
Du meintest, du musstest durch dein, ohne dir noch. Mit deiner Anatomie mithelfen. Das heißt, du hättest da auch einen Fehler machen können, irgendwas unterlassen? Nein,
das nicht. Ich glaube, die Ärzte haben sowas, denke ich, unter Kontrolle. Aber was ich da interessant fand, ist, sich dem anders auszusetzen. Ich weiß, wie es ist, wenn man lange Tattoo-Prozeduren hat, die so 6-7 Stunden dauern und kein Ende nehmen, wo du am liebsten aufstehen willst und gehen willst. Ich meine, selber schuld. Und damit angefangen, muss man auch dann zu Ende. Aber es können Schmerzen auftreten, die so heftig sind, auch beim Tätowieren, dass nur noch Salben helfen, die dann auch eingesetzt werden, aber die Schmerzen trotzdem unerträglich sind. Und bei, sagen wir mal, so einem Schluckecho ist es interessant, dass du sowas wie ein Staubsaugerrohr in den Rachen eingeführt bekommst, damit die Sonde sozusagen hinterm Herzen, wo man von außen nicht schauen kann, das Herz aufnimmt und du spürst
während richtig, du schluckst.
Und du kriegst quasi so einen Tubus eingeführt in den Hals und dann schiebt du bist in so einer embryonalen Stellung, wo der Arzt dich quasi auch wie ein Baby nochmal so umhüllt mit seinem Arm und dann schiebt er das so schneckenförmig in deinen Körper rein und du spürst, wie schneckenförmig dieses Alien-Tentakel da reingeht und du spürst an der Innenwand vom Herzen oder von der da, wo die Lunge oder die Luftröhre ist, spürst du so einen sanften Druck und dann rührt er das so hin und her. Du spürst, wie quasi, also ich musste so sehr an diesen Alien-Film denken, ja.
Ja, den schönen Film.
Und in dem Moment fühle ich mich dann auch so krass, weil du das Heil mitmachst und so. Und dann führt er das aus und du kannst dann wieder loslassen mit der Anspannung und bist dann total selig und erlöst, dass dieses Ofenrohr wieder aus dem Rachen rauskommt.
Ja.
Aber auch ein verrückter, also eigentlich auch schön.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Eine
Vorstellung. Aber irgendwie unangenehm, wahnsinnig super.
Ja, nee, aber ich kann es genau, ich musste letztens so ein, wie heißt das, für dieses CT musste ich dieses Schlucken, was schlucken.
Kontrastmittel.
Ja. Und dann wurde er mir so heiß. Ja? Und dann merkt man, wie es heiß durch den Körper.
Also die war Venen das dein fliegt. Letztes Augen zu und durch?
Ja,
das,
ich hatte Angst davor, in dieser Röhre auch zu sein. Aber ich fand es einfach krass. Es war so eine krasse körperliche Erfahrung. Und das hat bewiesen, es gibt ein Innen.
Ja.
Und ja. Weil jetzt habe ich es ja gemerkt, jetzt floss ja wirklich da was durch, was meine Venen erhitzt hat oder keine Ahnung was genau. Und es ging bis runter, die haben auch gesagt, dass man sich das Gefühl hat, man muss auf Toilette oder so, weil es geht ja wirklich dann irgendwann in alle Bereiche runter. Und dann dachte ich so, krass, ich habe da drin wirklich so einen Kreislauf. Und es läuft da lang, es war schön und verrückt zugleich und irgendwie cool, weil es so real war, so dass es da was gibt.
Weil du ja wenig Kontakt hast.
Ja, weil ich ja nicht so genau, ich habe nicht so einen guten Körper nicht so sehr. Körperlichkeit.
Aber es gibt ja trotzdem Raum, in dem man sich selbst bewegt. Also
genau, das habe ich auch nicht so gut. Und ich stoße auch viel an. Ich habe gerne Körperlichkeit so mit Menschen im Tasten und so, aber ich habe keinen guten
Bezug zu deinem eigenen Raum.
Ja, vor allen Dingen innen. Ich finde ganz viel ganz schlimm, was zu körperlich wird.
Aber das ist auch doch viele eigentlich.
Ich mag meinen Bauchnabel nicht. Ich kann den nicht anfassen. Oder da so rein.
Ah ja, das kenne ich von bestimmten Personen.
Ja. Oder mit mir machen, also wenn das was mit mir macht, irgendwas, macht das viel mit mir. So, also ich hatte auch Angst vor einigen, ich habe auch ein bisschen Angst vor Gesichtstätowierungen.
Ach, wenn du die siehst.
Oder? Ja, das macht was, also es macht viel mit mir.
Das ist sowas wie an der Bushaltestelle die Falken und die Adleraufkleber für
Designer.
Und sowas.
Vielleicht, ja. Das ist irgendwie so ein,
So ein Mimikry-Effekt, ja, dass das so unheimlich aussieht.
Ja,
auf jeden Fall Mimikry,
ja. Ja, es klingt peinlich, aber es ist irgendwie so.
Nee, ist ja nicht peinlich.
Amputierte Körperteile machen ganz, ganz viel mit mir.
Ach, wirklich?
Ja, oder Bodyhacking-Sachen.
Ja.
Ja.
Also ich kann auch nicht sehen, wenn Gliedmaßen abgetrennt werden oder Piercing.
Genau, ja.
Ich kann nicht sehen, wenn so eine Nadel
genau.
durchstößt ja. durch das Körperteil.
Ja.
Aber ich habe jetzt kein Problem, wenn Nadeln sozusagen eine Oberfläche rasieren an Fleisch oder an
ja,
Blut.
Das ist bei mir auch wiederum nicht so.
Das ist was anderes. Ja. Kohlennadeln sind nochmal anders.
Ja, ja.
Aber wenn Metalle, Körperteile durchstoßen, Nein. sind sie sehr...
Oder mich spritzen.
Dann triggern die mich auch.
Ja,
ja.
Und da habe ich irgendwie so, da ist irgendwas passiert da. Deswegen. Ja. Aber ich fand es auch interessant. Ich fand es auch irgendwie schlimm, so ein Erlebnis. Und interessant und irgendwie witzig auch ein bisschen.
Na, man ist froh, da heil rauszugehen, ja. natürlich am Ende. Und so endet es natürlich. Ich glaube, wenn es anders ausgeht, kriegt man es nicht mehr mit. Oder
ja, genau.
Wirst es in einem halben Jahr mitkriegen, wenn du ja. aufwachst oder irgendwie sowas.
Ja. Förderst du bei deinen Kindern künstlerisches?
Nee, das unterdrücke ich auf Strafe.
Nee, nicht ich meine, förderst du das so extra? Das kann, man kann ja auch kippen, also, meine ich, dass sie sollen.
Meine Kinder müssen ein Instrument lernen.
Ja.
Das haben sie schon. Wenn sie jetzt aufhören, die haben das jetzt schon ein paar Jahre auch gerne gemacht. Wenn die jetzt aufhören und manchmal gibt es so Tendenzen, dann ist es okay, ja. weil diese notwendige Interaktion mit dem Körper, dieses Körpergedächtnis, das wurde schon gespeist
ja.
in dieser Zeit.
Ja.
Ah ja.
Also ich glaube, dass das auch der wichtigste Punkt ist daran. Aber also finde ich wichtig und ich habe das selbst nur so halb gehabt. Ich habe sehr spät mit dem Instrument angefangen und wäre froh gewesen, dass ich quasi noch mehr Förderung bekommen hätte dadurch. Aber wenn die eigenen Interessen da nicht liegen, ist das schwierig, dass man das ja. seinen Kindern noch mal weiterbringt.
Mhm.
Und also ich, also jetzt können sie es von mir aus lassen, aber es gibt ja Tendenzen, wo sie es gerne machen. Und da finde ich das auch gut, dass die das machen. Mhm. Also ich verlange es von mir selbst und von meinen Kindern. Mhm. Aber nur diese eine Sache.
Ja, ja. Mhm.
Also ich bin dann nicht so streng, also ich bin auch streng, aber ich bin nicht so streng, dass ich denen Dinge abverlange, die ich erstens nicht selbst machen würde, beziehungsweise dass es denen unangenehm wäre.
Mhm. Wie du guckst gerade.
Ja, wie gucke ich denn?
Hm? So. Mit der Augen, mit so einer Augenbraue. Wenn, wir sind ja ein Tattoo-Podcast.
Ja.
Und wir schließen jetzt diesen Podcast ab. Aber wenn man sich von dir tätowieren lassen möchte,
ja,
was muss man dann tun?
Man muss mir schreiben und am besten auch meine Sachen kennen und wissen, was man will von mir.
Mhm. Wo schreibt man dir? Egal?
Egal. Also man kann mir auf Sepp Gögel, at Sepp Gögel OE, also Sepp Gögel, senden. Oder King Dracula Tattoo. Also für Tattoo natürlich dann am besten King Dracula Tattoo.
Haben wir geklärt, warum es King Dracula heißt? Nee, das ist doch ein traumhafter Abschluss.
Ein traumhafter Abschluss. Also es heißt King Dracula, weil sich das jedes Kind merken kann.
Nee, das ist die Antwort?
Jo.
Ja, also es funktioniert. Der ist ja so poppig, der Name, aber auch irgendwie verwirrt.
Der, nee, ich mag drinne. Keinen Knoblauch, deswegen heißt es so.
Genau.
Gefällt dir besser?
Nee, schön. Nee, schön. Nee, also
nee, wirklich.
Nee, das gefällt mir auch nicht.
Ganz, also ich mag keinen Knoblauch und die Kinder können sich's merken.
Ja.
Aber wo wäre ich tätowiert? Das habe ich vergessen zu fragen.
In Leipzig. Wenn,
in Leipzig, aber nicht in deinem Atelier.
In meinem Tattoo-Studio, in meinem Atelierhaus.
Im Elfenbeinturm.
Wo auch mein Studio ist.
Okay, also ich laufe an deinen Kunst, Arbeiten
ich
vorbei.
Ich habe ein Künstlerstudio, ein Künstleratelier und in der zweiten Etage habe ich ein Tattoo-Studio.
Ah, okay, aber ich sehe nicht unbedingt deine Leinwände, weil das getrennt
Nein.
ist.
Das aber kann man aber gerne sehen, wenn man das möchte.
Oh, ah ja.
Das ist ein Add-on, Freunde.
Ich habe mich auch gerade überlegt, wie das für die Atmosphäre ist. In
also ihr seid
Atelier.
Herzlich zu mir eingeladen.
Danke.
Und ihr könnt mich gerne mal besuchen kommen und dann kann ich euch Sachen von mir
zeigen. Sehr gerne.
Es ist sogar wahrscheinlich, dass wir es machen.
Das ist wahrscheinlicher,
Wahrscheinlichkeit
als dass wir hinfahren auf eine Tattoo-Messe.
Oder in ein Tattoo-Studio. Ich merke es gerade.
Ach, danke.
Sonst ist es immer, danke, werde ich nie kommen.
Sebi reist nicht so gerne, deswegen.
Na doch, ich habe das jetzt schon wieder vor. Die Kinder sind jetzt auch ein bisschen größer und so, das ist ganz gut. Und
Was heißt denn für dich größer, so dass du mehr reisen kannst?
Na, die sind jetzt 14 und 12.
Ja.
Und
ja. Ähnlich wie bei mir.
Und das, da kann man jetzt auch, also ja. Es ist tatsächlich so, dass wenn du eingebunden bist mit Kindern, dann wird es halt schwierig mit der Karriere auch so ein bisschen.
Mhm. Total.
Ich denke, ich habe das ganz gut hingekriegt mit Familie und Karriere. Und es ist aber trotzdem Spagat und du kommst halt nicht mehr raus. Mhm. Das ist, meine ich jetzt nicht bemitleidenswert, ich will da kein Mitleid dafür. Es ist auch eine gute Sache, weil man quasi auch in Bindungen investiert, in Miteinander. Das ist eigentlich der höchste Wert, da irgendwie dieses Vertrauen zu seinen Kindern zu haben und da auch miteinander zu sein. Aber es reicht dann auch irgendwann mal und dann will man selber mal wieder ein bisschen raus.
Ihr könnt auch vielleicht irgendwann mal wieder einen Guest-Spot abgreifen, wenn er in Berlin ist.
Zum Beispiel. Morgen oder vor
bei Crash Kids
drei Wochen oder vor vier Wochen.
Da konnt ihr halt jetzt aber keinen Termin
finden. Nicht, wann kommt euer Podcast raus?
Der kommt erst in 3 Wochen.
Tolle Ankündigung.
Genau, also ihr könnt vor 3 Wochen
der Termin vereinbaren.
Herrlich.
Im Crash Kids.
Genau.
Berlin. Cool.
Zeitlosigkeit.
Schön, dass du da warst. Danke.
Ja, danke für die Einladung.
Danke auch für die Geschenke.
Oh, herrlich. Danke.
Den gucken wir uns jetzt nochmal an, die Geschenke.
Gucken wir uns gleich
an. Oder wollen wir das auch dokumentieren? Ist es ein Mehrwert für, oder wir machen es für uns?
Gut. Tschüss.
Tschüssi.
Achso, das war noch Kind.
Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.